Herzlich willkommen, liebe Popkultur-Beichtstuhl-Aficionados. Da ist der Michi, nicht der Spanish oder Mexican Marco, sondern der Michi. Neues Jahr, neues Glück oder neues Jahr, altes Podcast-Gehabe. Wir starten ins Jahr 2022, werfen keinen oder nur einen kleinen Blick zurück und gehen deswegen andere Wege wie unsere ganzen Podcast-Kollegen, die alle Jahresrückblicke gemacht haben und ihre Top-Spiele, Filme und Serien nochmal bearbeitet haben. Das werden wir vielleicht auf Instagram noch machen, wenn wir die Muse dazu haben. Aber wir blicken, wie es unserem Naturell entspricht, in die Zukunft. Sehr optimistisch, sehr positiv. Und mit mir im Beichtstuhl, in unserem Dreier-Beichtstuhl, sitzen zwei wunderbare, wunderschöne Mannsbilder, wie ich sagen will. Wohlgenährt aus der Weihnachtspause zurück ist und dem Dannheimer Tal entflohen ist der liebe Enti. Hallo Enti.
Servus, grüß dich. Hallo, servus, grüß dich.
Hallo, servus, grüß dich. Wie war dein Exil im Exil?
Gut, es war sehr schön. Es war im Prinzip eigentlich eine Art Winterurlaub. Und ich habe Weihnachten genauso verbracht, wie ich es geplant habe und wie ich es gehofft habe, dass es wird.
Und wie die letzten 31 Jahre.
nämlich eine nicht enden wollende Aneinanderreihung aus Essen, Kaffee trinken, Karten spielen, Winterwanderungen und Videospielen und Serien und Fernsehschauen.
Ich finde es ja toll, der Andy lebt ja Weihnachten wirklich immer wie sein 5-jähriges Ich. Oder sein 12-jähriges Ich, das finde ich immer ganz super, sehr beneidenswert. Du bist ja fast erfroren dieses Jahr im Urlaub, aber das erzählst du uns vielleicht nachher kurz, wenn du also im Urlaub in deinem Weihnachtsurlaub.
Wenn er nicht jetzt stirbt.
Wenn er nicht jetzt stirbt während meiner ewig langen Einleitung. Und Nummer 2, wir haben es schon gehört, aus dem Off hat das schon die erste, bekannt für seine Votenmeldungen aus dem Off und seine flinke Zunge, ist der liebe Marco.
Ja, das machst du.
Hallo Marco.
Hallo alle Zuhörer. Willkommen im Jahr 2022, wo alles gut wird. Hallo,
grüß Gott. Hallo. Ihr seht, wir sind sehr, sehr optimistisch für dieses neue Jahr. Heute ist der 3. Jänner und es ist noch nichts Tragisches passiert. Das kann doch nur Gutes bedeuten.
Jetzt bei deiner Ankündigung, wo du gesagt hast, im Dreierbeichtstuhl, habe ich mir gedacht, vielleicht wird das nur olympisch, der Dreierbeichtstuhl.
Der Dreierbeichtstuhl. Dreierbeichtstuhl nach Brustschwimmen, eines der größten olympischen Disziplinen. Und Schmetterling natürlich.
Uncool Runnings im Dreierbeichtstuhl.
Uncool, ja, wir sind die Uncool Runnings.
Im Dreierbeichtstuhl.
Ja, ist vielleicht.
Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Gut, wer will anfangen mit seinem kurzen, wie angekündigt, kurzen Rückblick, nicht auf das Jahr, aber vielleicht auf die letzten Wochen, seit wir uns aus unserer Weihnachtsepisode verabschiedet haben? Andy, du hast sicher tolle Weihnachtsgeschichten zu erzählen aus dem Dannheim, aus dem wunderschönen Dannheimer Tal.
Ich habe Weihnachten sehr winterlich verbracht. Es hat die ganzen 10 Tage, wo ich in meinem Weihnachtsurlaub war,
Keller.
Hat es eigentlich nie mehr als minus 10 Grad gehabt, auch tagsüber nicht. Und das hat dann bei diversen Spaziergängen dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, nach 5 Minuten, boah, eigentlich kann ich jetzt wieder umdrehen. Aber dann hat mich das doch, wollte ich mir das nicht eingestehen. Und dann bin ich doch noch weitergegangen und bin dann fast erfroren. Nein, fast erfroren ist übertrieben, aber es war wirklich saukalt. Aber die Wärmekabine und heiße Kaffeechen und heiße alkoholische Grockgetränke haben das dann wieder gut gemacht. Und
darf ich gleich reingrätschen? Ja. Offiziell erster Reingrätscher 2022. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen unangenehm für dich, aber was ich so gehört habe, bist ja du ein Fan von langen Unterhosen? Ja. Hat das nichts geholfen?
Ich sage mal so, ey, ohne lange Unterhosen wäre es wesentlich schlimmer ausgegangen.
Dann wärst du gar nicht mehr da.
Oder bloß noch halb.
Ja. Oder der Letzte seiner Art. Der Letzte seiner Sippe. Der letzte Enti. Das letzte Enti.
Die lange Unterhose hat meiner Generation so viel geholfen. Jetzt kriegst du sie.
Ich habe nämlich dann auch noch viel Zeit beim Heiligen Weihnachtsspiel verbracht, wie ich schon auf Instagram geschrieben habe. Und zwar war das heuer Dishonored 2 nach fast sechs Jahren dann echt angefangen zum Spielen. Ich habe dann in meine Safe Games gesehen, ich habe 2017 habe ich ein Safe Game gehabt und dann noch 2018. Jeweils immer einmal, glaube ich, 45 Minuten, einmal, glaube ich, eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder so. Und jetzt bin ich schon 14 Stunden rein. Und es macht sau viel Spaß. Hey. Das ist echt ein saugutes Spiel.
Ja, Dishonored habe ich das eins einmal angefangen. Mir hat es dann irgendwie ausgekaut. Also ich habe das oft bei so Spielen, dass ich sie geil finde, solange man ein normaler Mensch ist. Und sobald man dann seine Spezialfähigkeiten kriegt, bin ich irgendwie raus. Das war bei Dishonored auch so. Bei Dishonored hast du dann so beamen können, oder? Von einem oder zum nächsten.
Dann ja, so Teleportsprung,
genau.
Kurz und Entfernung.
Dann war es bei mir irgendwie, ich nutze meistens Spezialfähigkeiten total mies bei solchen Spielen. Vielleicht bin ich deswegen so schlecht.
Soll ich das jetzt schon...
Ja, aber das lernt man ja nicht in echt. Da hat man ja keine.
Soll ich jetzt schon Teil von meinem Vorgeplänkel jetzt mit Dishonored...
Ja, natürlich. Das ist ja dein Vorgeplänkel. Ich habe dich zu deinem Vorgeplänkel eingeladen.
Nachher werde ich ein bisschen davon erzählen.
Du musst das Buch ausholen.
Das ist schon in mir. Dishonored 2 ist 2016, wie ich schon gesagt habe, rausgekommen und ist von Arkane Studios und Bethesda und spielt 15 Jahre nach dem ersten Teil. Die Emily Caldwin ist die Kaiserin von einem fiktiven Kaiserreich. Und ist jetzt, nachdem sie im ersten Teil von ihrem Vater gerettet wurde, 15 Jahre später, jetzt schlussendlich Kaiserin. Und am Todestag ihrer Mutter wird durch einen Staatsstreich vom Thron gestoßen und ihr plötzlich auftauchende...
War das der Streich? Sie geschupft worden ist.
Von ihrer Tante. Sie geschupft worden, vom Thron geschupft worden. Ja, und dann muss sie ins Exil und flüchtet aus der Hauptstadt kriegt dann irgendwann einmal spirituellen Besuch vom Unterstützer von ihrem Vater, nämlich im Outsider, der ihr, wie ihrem Vater, übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Ja, und so muss man dann die Gegner von der Emily Caldwin entweder ermeucheln oder unschädlich machen. Man kann sich sehr austoben, man kann entweder alle umbringen und wie die Axt im Wald hausen und mit seinen Fähigkeiten alle zerschnetzeln, abstechen oder verbrennen oder das Schießen oder mit dem Schwert schlagen. Aber man kann nur ein bisschen sanfter vorgehen und niemanden umbringen. Man muss da niemanden töten. Auch die Zielpersonen, wenn man jetzt eine Quest hat, dass man jemanden ausschalten muss, müssen nicht umgebracht werden. Also man kann das ja so spielen, dass man gar niemanden umbringt. Ja. Und ihr mir jetzt so entschlossen, das so zu spielen, was irgendwie auch sehr viel mehr Spaß macht. Und irgendwie kommt mir vor, das Spiel ist gedacht, dass man es so spielt. Weil wenn man einfach alle umbringt und durchhaust durch die Levels, dann ist es, glaube ich, nicht besonders herausfordernd.
Moment. Also ich habe schon einige umgebracht in dem Spiel.
Und es hat Spaß
gemacht. Meistens startet ja so mit, ich glaube, ich will keinen umbringen und du sie betäuben und irgendwo hinwerfen. Und dann kommt dann der Moment, okay, es geht nicht mehr, ich muss da halt durchgreifen.
Habt ihr das Urspiel dieser Spiele gespielt eigentlich? Thief?
Kaum.
Das haben der Schalfe und ich haben das gespielt. Das war richtig großartig damals. Also das erste Thief, wie der Name schon sagt, spielt man einen Dieb im Mittelalter und muss eben auch viel schleichen und so wenig wie möglich Menschen umbringen und halt schauen, dass man da sich in die Gemächer diverser Könige und Adeliger schleicht und ihre Reichtümer entledigt, und da hat es dann so tolle Wasserpfeile gegeben. Und immer so ein geiles Geräusch gemacht, wenn du dann die Fackeln ausgeschossen hast. Das war immer ein Riesenspaß, eben das zu schaffen, ohne wen umzubringen. Sehr frustig, wenn die dann wer entdeckt hat, weil dann sind meistens 1000 Wachen gekommen. Aber sonst war das ein ganz witziges Spiel.
Nee, ich hab...
Genau, da hat es ganz viele verschiedene Pfeile gegeben. Mhm. Irgendein Moos-Pfeil.
Genau, das
ganz leise gehen kannst. Ja. Oder dann in Moosmann verstecken kannst von He-Man drinnen. Das, und so Seilpfeile, wo du dann raufklettern kannst, das war cool.
Ziemlich cool, ja, das gibt es bei Dishonored, gibt es damit die Pfeile, da man hat eine Armbrust, eine Pistole und ein Schwert unter anderem und halt dann noch Magie. Und es schaut so aus, dass man in der rechten Hand immer ein Schwert hat und in der linken Hand die Pistole oder die Armbrust oder eben die Magie. Man muss dann mit der Hand dann so zaubern und in der Armbrust kann man auch verschiedene Pfeile eben benutzen. Es gibt normale Pfeile, die die Gegner einfach töten und da gibt es so Schlafpfeile, die sie halt einschlafen lassen und dann noch so eine Art Giftpfeile, die sie erschrecken und da rennen sie weg und verlieren ihr Gedächtnis. Also wenn sie einen entdeckt haben und man schießt sie mit so einem Pfeil an, dann vergessen sie, dass sie einen entdeckt haben und rennen schreiend weg. Das sind so Psychopharmaka-Pfeile oder was nicht so richtig. Und die kann man jeweils noch, man kann halt alles, was man hat, da aufleveln und man hat dann zum Beispiel die Magie, die man benutzen kann, ist, dass man sich teleportieren kann oder man kann sich in einen Schatten verwandeln und unerkannt an die Wachen vorbei am Boden, Shadow Walk oder was gibt es noch, man kann es so eine Art Geist beschwören, der die Gegner hypnotisiert für eine gewisse Zeit lang, sodass sie auch nichts sehen oder nichts machen können. Es ist ganz cool, der Marco hat uns ja schon von ein paar Folgen erklärt, eine Immersive Sim nennt man so eine Art von Spiel, wo man sich frei entscheiden kann in die Levels, wie man sie spielt. Und es gibt ein Level, wo ich jetzt gerade gespielt habe, nämlich die Villa vom Shindosh, glaube ich, heißt der. Das ist der königliche Erfinder. Der hat so eine Villa, wo sich die Wände bewegen können, zwischen die Stockwerke und nach links und rechts und vorne und hinten, sodass sich die Räume immer verändern in ihrer Funktion und ihrer Form. Und das Coole an dem Level ist, dass man die Hintergründe, also quasi die Räume hinter der Wand, die kann man auch erreichen und begehen. Also es ist nicht nur ein Level, das sich ständig ändert, sondern beim Level-Design hat man sich auch ausgedacht, wo sich die Wände hin verschieben müssen und wie die Mechanik funktionieren muss. Und man kann sogar eben quasi den Maschinenraum von dem Haus betreten. Und das ist schon ziemlich cool gemacht, weil es ziemlich komplex ist und ziemlich cool ausgedacht. Also es macht schon sau viel Spaß.
Du hast also mit deinem alten Savegame weitergespielt, habe ich richtig verstanden. Ja, du hast ja gar nicht erwähnt, man kann sich ja zwischen zwei Charakteren entscheiden. Stimmt. Am Anfang. Ob man es jetzt mit dem Calvo oder wie heißt sie?
Die Emily.
Ja,
sie.
Die Emily. Und sie haben ein paar unterschiedliche Fähigkeiten und ich glaube, storymäßig ist auch etwa ein bisschen anders. Ich habe es mit dem Calvo damals durchgespielt. Ist, glaube ich, hat ein bisschen weniger Magie-Sachen, glaube ich.
Ist eher so mehr der Tank.
Ja, Tank. Aber zum Beispiel das mit dem Geist und Hypnotisieren, das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube,
zum Beispiel einen Doppelgänger von sich erschaffen, der dann quasi die Wachen ablenkt. Und was nur ganz cool ist, sie haben du kannst halt jede Magie, die du hast, jede Fähigkeit, kannst du noch leveln, findest so Punkte neben Level, die musst du suchen, also du musst das nicht machen, also du kannst die Punkte, die du zum Leveln brauchst, das sind so Runen, so Wahlknochen-Runen, die kannst du suchen, aber musst nicht machen, und wenn du genug von ihnen findest, dann kannst du damit halt eine Fähigkeit leveln und zum Beispiel gibt es den Shadow Walk, also du verwandelst die in deinen eigenen Schatten und kriegst am Boden dahin. Das ist ziemlich cool gemacht, von der Animation her. Und da gibt es eine Levelstufe, ist dann der Rat Shadow Walk, wo du die in einen Schatten von einer Ratte verwandelst, sodass die Leute noch schlechter erkennen. Und du kannst dann so durch Rattenlöcher kriechen, ne? Als Rattenschatten und kannst dann quasi Teile erreichen vom Level, die du vorher nicht erreichen könntest. Also es ist schon ziemlich cool und aufwendig gemacht, die ganzen Levels.
Cool.
Aber wie weit bist du jetzt? Also weiter schon
als die Villa? Nein, ich bin jetzt gerade mit der Villa fertig geworden. Und habe schon einiges an Spielzeit. Brauchte, glaube ich, 14 Stunden oder so. Ich wüsste jetzt gar nicht. Aber es ist schon, wenn man es natürlich so spielt, dass man nicht gesehen werden will und dass man niemanden umbringen will, dann ist natürlich auch ein bisschen, dann dauern die Levels auch länger. Mhm. Aber es ist ganz cool. Weil, gefällt
mir gut. Hat das jetzt auch für Weihnachtszeit? Also es hat keiner sehen dürfen, wie du das spielst?
Wieso?
Ja, wenn ich keiner sehen soll. Spielen. Ja. Wird schwieriger.
Okay. Und was hast du sonst noch gemacht? Außer?
Dann kannst du rausschneiden, den Gag.
Wir schneiden nichts raus, das ist alles anfiltert. Was hast du sonst gemacht, Andy, außer Dishonored?
Ich habe zwei Filme gesehen, aber da reden wir alle nicht drüber. Und ich habe mit dem Mako und auch mal ganz kurz mit dir Generation Zero gespielt.
Ah, genau, ja.
Von die Avalanche Studios. Die haben Mad Max und die Just Cause Serie gemacht. Ist 2019 rausgekommen und hat, glaube ich, ein bisschen einen holprigen Start gehabt. Hat so durchwachsene Kritiken gekriegt damals, weil, glaube ich, der Hauptkritikpunkt war, dass die Welt halt eher eintönig ist und dass es nicht viel zu entdecken gibt, was Story angeht, und dass halt ja die Welt sehr groß ist, aber nicht viel bietet. Es ist jetzt seit kurzem im Game Pass und der Mac und ich haben jetzt, glaube ich, wie lange werden wir schon gespielt haben?
Ja, 4-5 so Sessions haben wir sicher schon.
Mehr ja, sogar 10-12 Stunden, 14 Stunden.
Ja, ja, ja.
Sowas. Mit Michi haben wir auch mal kurz gespielt. Die Story ist, dass man als schwedischer Jugendlicher 1989 aus die Sommerferien zurückkommt auf seine Heimatinsel und man die Insel entvölkert und von feindlichen Robotern überrannt vorfindet. Und man muss im Prinzip von null weg anfangen und sich dann Waffen, Ausrüstung, Kleidung, alles Mögliche zusammensammeln, zusammenlooten, um die feindlichen Roboter zu bekämpfen, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Und ja, das hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht bis jetzt. Obwohl es recht einfach ist in seiner Art, ist es schon ziemlich cool. Es ist ein sehr schönes Spiel. Der Marco weiß, glaube ich, mehr über die Engine, oder?
Ja, das ist, was ich weiß, dasselbe wie Just Cause. Und die haben ja Landschaften immer schon recht gut. Und Weitblick und so, das hat eigentlich immer schon recht gut funktioniert. Sonst so persönlich kenne ich sie nicht, die Engine. Also, die ist noch nicht vorbeikommen. Nicht so wie die Sternsinger, die kommen vorbei, aber die Engine, nein.
Ich habe ja auch eine Session mitgespielt, kurz. Und ich habe es eigentlich ganz witzig gefunden vom Setting her. Aber eben das, mir ist auch vorgekommen, dass halt irgendwie so, es hat ein bisschen was von so einem Battle Royale gehabt, oder? Weil du einfach. Wir sind ja relativ viel beim Looten gewesen und es ist irgendwie so nichts passiert. Keine Roboter oder halt keine Gegner irgendwie. Deswegen ist mir so ein bisschen vom Feeling her eher wie so ein Battle Royale-Titel vorkommen. Aber ich war wirklich gleich kurz dabei. Radl fand ich witzig.
Ja, es ist so, man kann es natürlich ein bisschen schneller spielen, wie es wir jetzt gespielt haben. Gell? Wir sind natürlich auch ziemlich langsam vorgegangen. Es ist. Also außer die Robotergegner haben wir bis jetzt keinen gesehen. Wir haben bis jetzt keine anderen NPCs gesehen, mit denen man reden kann, mit denen man sich unterhalten kann. Die Story wird ausschließlich über Tonbandaufnahmen, Funksprüche und so Akten, die man findet, erzählt. Man kann ziemlich viel machen mit den Gegenständen, die man findet. Man kann eigentlich alles, was man findet, zerlegen. So Sachen, die man irgendwie nötig braucht, wie zum Beispiel an Adrenalin-Spritzen, die man braucht, wenn man mal down geht, dass man sich wiederbeleben kann selber. Man kann alles zerlegen. Man könnte theoretisch neue Sachen bauen. Aber wir haben halt ziemlich wenig so Blueprints gefunden bis jetzt. Ich schätze aber mal, dass das im Laufe des Spiels noch relevant wird, weil anscheinend gibt es auch einen Basenbau dann.
Was aber stimmt ist, wir haben zum Beispiel den ersten Teil der Insel, da haben wir, glaube ich, jedes Eck, das haben wir so irgendwie mit dem, das ist eh cool, dass man mit dem Fahrrad da hinfahren kann überall, haben wir erkundet und das meiste, was man da findet, ist ja dasselbe, was man woanders auch findet, ist irgendwie Loot halt, so Gegenstände, ein bisschen Waffen und sowas. Also da war jetzt nicht die Überraschung so, oh, du musst jetzt unbedingt dahin, weil da ist was Gutes oder so. Ich glaube, es ist alles zufällig, was du da findest. Aber es macht halt schon noch Spaß, weil der Anti alles sprengen will mit Gasflaschen, die er platziert, und das nicht immer so klappt.
Ist das noch in Development oder halt in Development ist nicht mehr, aber wird das noch mit Inhalte weiter gefüllt oder ist das abgeschlossenes Ding?
Wenn du sagst, es wird ich glaube, es ist abgeschlossen, oder?
Also dann später in
der Story. Es hat ein DLC gegeben, aber ich weiß nicht, wie lange das schon raus ist. Wir hatten da recherchiert.
Sie haben seit 2019 einiges an Badges gemacht und an DLCs eben, wo dann anscheinend auch NPCs kommen, mit denen man reden kann. Und ich glaube, dass es aber schon eigentlich, dass da nichts mehr kommt. Ich glaube, das war es jetzt mit die Updates und mit DLC. Was ich so mitgekriegt habe, ist im Battle Pass, glaube ich, alles drin. bin mir jetzt nicht
im Game Pass.
Im Game Pass. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zumindest die Updates, die großen und die Sachen mit den NPCs sind ist, glaube ich, im Game Pass drin. Man kann noch Sachen kaufen, jetzt weiß ich aber nicht, inwieweit das noch fortgeführt wird dann.
Ja. Okay. Aber eine Empfehlung, oder?
Popkultur-Beichtstuhl-Empfehlung.
Ja, es ist so, Empfehlung. Man muss da schon eine gewisse Menge an Zeit mitbringen und man muss eine gewisse Menge für so 80s Nostalgie-Love mitbringen, weil es ist schon, man fährt da mit dem Radl um und um, die Musik ist sehr Stranger Things-ig, also sie haben sich da schon Stranger Things 80s Hype Train bedient, ein bisschen kommt mir vor, also ich will Ihnen das unterstellen, aber es ist halt an allen Ecken und Enden irgendwie so der 80s
Ding
wird es nochmal abgelaufen.
Auch mit den Radios, die Boomboxen, was man einsammelt und so, oder? Ja. Das ist schon alles so sehr classic.
Es wird wahrscheinlich besser, so Open-World Loot-Shooter-Game. Loot-Shooter ist es eh nicht, oder? Ja, ich weiß nicht.
Ja, so ein bisschen Survival.
Ja. Da komme ich heute noch auf einen Titel, auf den ich mich freue, der auch so ist, der vielleicht ein bisschen mehr bietet wie das. Aber es macht sau viel Spaß, weil die Welt halt so ein bisschen einlädt, um so ein bisschen sich da auszuprobieren.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, so hat der Marco das, wie das der Marco vorher erklärt hat, Du siehst was, Radl steht hin und findest dann aber nichts Besonderes, sondern findest prinzipiell more of the same, oder? Das ist ein bisschen enttäuschend.
Ja, storymäßig ist nicht viel los, muss man sagen, ja.
Okay. Ja, aber es kann sein, dass das auf der nächsten größeren Insel, dass sich das ändert, aber ich vermute jetzt mal nicht. Aber es ist echt noch viel Landmasse, die wir noch nicht angeschaut haben. Ich befürchte, dass es da halt ähnlich halt so, ja, das nächste Dorf, du gehst durch die Häuser, sammelst den Loot ein. Dann kann man ab und zu Robotergegner. Wobei jetzt, wo wir letztes Mal gespielt haben, waren dann wirklich einmal so wirklich große, schwere, fast schon Bosskämpfe, würde ich fast sagen, so mit so Riesenrobotern. Ja. Das war dann schon wieder ganz cool.
Ja, okay, das ist cool.
Und die sind da cool designed. Das ist schon so, dass man sich fragt, während man spielt und man von der Story halt nichts erzählt kriegt, ja, sind das Außerirdische oder ist das irgendwie eine irdische Bedrohung? Weil die Roboter schauen auch, die haben so ein bisschen was für so, ja.
Baumaschinen.
Und so ein bisschen wie lebendig gewordene Baumaschinen, ja.
Okay, dann bin ich gespannt, wie die Geschichte weitergeht.
Ja, das war's von meiner Seite, weil die anderen zwei Sachen, da reden wir eh noch alle drüber, glaube ich.
Reden wir gemeinsam. Marco, magst du, oder?
Ja, ich habe ja aus unerfindlichen Gründen hat sich an einem Tag im Dezember eine PlayStation 5 zu mir verirrt. Und da muss ich mich natürlich nochmal jetzt offiziell bei allen bedanken, die da beteiligt waren. Es war nicht mein Geburtstag, weil den habe ich ja schon letztes Jahr gehabt. Also es ist, muss irgendwas anderes gewesen sein. Man hat ja nicht so oft Geburtstag, aber in Wirklichkeit war es der Geburtstag. Und dann habe ich natürlich sofort Spiele runterladen müssen. Erstens die alten, die man jetzt neu auf der PS5 verbessert spielen kann. Aber auch, und das ist eigentlich schon ein kleines Highlight, das Astrobot-Spiel. Das eigentlich dazu da ist, so ein bisschen den Controller vorzustellen, so was der für Features hat und verpackt in Platformer oder Jump'n'Run, sagt man bei uns, das sich, sage ich mal, von einem Mario-Titel nicht verstecken muss. Außer vielleicht vom Umfang her. Es ist jetzt nicht das umfangreichste Spiel, es gibt ja wie 4 so größere Levels und ein Level, da spielt man jetzt so eine Stunde vielleicht maximal. Aber das ist, was es an Abwechslungsreichheit bietet und wie sich das steuert und wie nett das ist und so. Und die Sachen, die man oft auch bei Nintendo-Spielen sieht, zum Beispiel wenn man Smash Bros. Spielt, wie viele Referenzen und alte Spielsachen oder Sprites von alten Spielen in so einem Spiel drin sind, das hat Astrobot auch so im PlayStation-Universum. Und dann geht man durch ein Level und dann sieht man die ganzen anderen Astrobots, die zum Beispiel da Szenen versuchen nachdrehen von God of War oder von Bloodborne. Und du erkennst es halt auch und der Astrobot hat dann das Kostüm an und das ist alles echt nett gemacht. Und der Astrobot selber, auch wenn man stehen bleibt, da winkt er dann in die Kamera. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die einfach das Spiel voll gut machen. Und ich spiele selber die Levels sind dann nochmal um die PlayStation 5 gebaut, so dass, okay, und das, der Level zeigt den Prozessor und der zeigt die Festplatte und wie schnell das alles funktioniert. Und das ist das, der Kühling-Level. Und also, ich glaube, das hat eh jeder gespielt, der eine PlayStation 5 hat.
Also,
und ich glaube, das ist auch.
Genau.
Ja, aber allein schon, wenn man den Controller in der Hand hat und manchmal muss man der Astrobot steigt in so ein anderes Gerät, man muss ihm hinten so den Reißverschluss zumachen und das macht man mit Touchpad. Und allein wie sich das anfühlt, dann denkt man, alles cool. So das Geräusch von dem Reißverschluss und das vibriert so, als wenn man einen Reißverschluss zumacht. Das ist einfach cool.
Also ich finde auch, das ist so ein Controller-Tech-Demo eigentlich ein bisschen. Ja. Und ich finde, also ich habe, wie gesagt, Spiele eigentlich im Moment, wenn ich kaufe, wenig spiele, weil der Game Pass halt einfach so mächtig ist. Aber wenn ich was kaufe, wo ich mir denke, zum Beispiel Guardians of the Galaxy, haben wir für die PlayStation gekauft. Haben gedacht, hoffentlich haben sie einen Controller gefeatured. Haben sie relativ wenig, aber allein das Triggern, oh mein Tamagotchi, eines meiner Weihnachtsgeschenke, das haben sie relativ wenig bei Guardians of the Galaxy. Aber das hoffe ich, dass das noch kommt, weil das bei dem Demo so cool ist. Der Trigger, wenn er unterschiedlich starken Widerstand hat. Oder das Klettern. Wie cool das Klettern ist, wenn ich so schwingst und kletterst. Und das macht so viel Spaß, obwohl es auch so simpel ist. Und das war großartig. Also das war wirklich so mind-blowing bei der PlayStation 5. Seitdem ja leider im Moment gerade ein bisschen mau, meiner Meinung nach, das PlayStation 5 Lineup. Sollte aber jetzt 2022 eh besser werden, da haben wir dann eh noch einiges.
Wie nennt sich das, die Controller-Technologie? Das hat den eigenen Namen, oder? Das Rumble-Feature.
PlayStation 5 Controller. Sie nennen es Haptic-Triggers, glaube ich. Und das andere ist, glaube ich, nur Vibration.
Hat die Switch nicht auch schon was Eigenes gehabt?
Doch, es ist so ähnlich. Also die Switch hat natürlich, wie Nintendo halt so oft, waren sie da Vorreiter und haben ja in ihre Switch-Controller, hat sie ja mal sogar das Spiel gegeben, wo du zählen musst, wie viele Kugeln sich da drinnen bewegen im Switch-Controller. Also die sind da schon auch sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Aber es war halt, irgendwie haben die schaffen es oft einmal nicht, ihre unglaublich innovativen Ideen der breiten Gamer-Masse schmackhaft zu machen. Weil die Switch ist ja immer noch irgendwie, also es ist natürlich eine sehr weit verbreitete Konsole, aber ich glaube, viele Hardcore-Gamer sehen es halt als Kinderspielzeug, oder? Und eigentlich ist die Switch ja ziemlich...
Und mir kommt auch vor, jetzt wo es halt die Switch gibt, so als ein Teil, ohne dass du die Kontrolle abnehmen kannst, da würde es das auch nicht mehr geben wahrscheinlich, oder? Dass sie da viel mit die Controller einzeln mit Bewegungssteuerung jetzt machen.
Ja, eben, mit der Light Manch, oder?
Ja, genau.
Weil ich spiele echt fast am meisten, also jetzt Xbox und Switch ist echt meine Nummer 2 Konsole, weil ich finde sie mega cool. Also ich finde sie mega geil.
Ja, das ist eigentlich, was viele sagen, so die Indie-Machine.
Voll.
Weil so ziemlich jeder Indie-Titel auch für die Switch kommt.
Und allein die Karton-Geschichten, was sie da mal gehabt haben, oder? Oder hast du die Kartons da angebaut?
Ja, mit das krassen Labo.
Ja, Labo, aber da muss man dazu sagen, keine Ahnung, das sind halt mir echt nicht mehr das Publikum dafür, weil ich finde das...
Nein, für das Labo nicht, aber ich finde das trotzdem mega.
Ja. Nein, wir sind das nicht, wenn man da Funko...
Und ich gerade Tamagotchi
gekauft und ein Tamagotchi, da sind wir für Kartons immer weg.
Nein, ich meine, das ist zu kompliziert für uns. Ich kann das ohne Erwachsene nicht aufbauen, das mal hat.
Okay. Du darfst nicht aufbauen ohne Erwachsene. Ja, na, aber das ist cool. Also PS5, das Astrobots ist mega.
Ja. Und dann erwähne ich noch das andere Spiel, wenn wir unser großes Thema, um alle was dazu sagen haben, erwähne ich dann noch die Parallelen oder was anders ist, was cool ist.
Okay. Sonst, was hast du sonst getrieben, Weihnachten zum Beispiel?
Ich bin volle in 7 Days to Die wieder drinnen. Das ist ein Survival-Crafting-Game, so man kann sich so vorstellen, Minecraft so ein bisschen auf Erwachsener mit Zombie-Angriffen. Es ist schon, ich glaube, über 5 Jahre in Early Access auf Steam. Und jetzt mal wieder, wenn so eine neue Version rauskommt, so eine große, dann sind wir wieder 4-5 Leute und die spielen das. Und es ist jedes Mal wieder einfach Ich glaube, da gibt es keine Konkurrenz zu dem Spiel, die das so gut macht. Das ist auf Steam sogar auch ziemlich weit oben von wie viele Leute das spielen. Man startet in so einer Zombie-Welt und fängt an mit sich so einer typisch die Steinaxt, sich aus so Gras und ein paar Holzdinger zusammenzubauen und wird dann immer besser und macht sich ein Lager und Selbstschussanlagen baut man auf und du steigst in Levels und einer ist, sage ich mal, zuständig, wenn man zum Wert ist, für Essen, Anpflanzen und Ernten und der andere kann jagen gehen und der andere geht in die Stadt looten und dann kriegt man auch Fahrräder und Motorräder und Autos und sogar so einen kleinen Helikopter und das ist, die machen es einfach so gut. Es ist, es heißt 7 Days to Die, weil alle 7 Tage gibt es so eine Blutmondnacht und da greifen dann sehr viele Zombies an. Und auf die bereitet man sich vor und dann probiert man die beste Ausrüstung und so viele Levels zu kriegen, wie es geht und dann probiert man die halt abzuhalten. Und wir haben gestern, war das soweit sogar, da war Tag, was nicht, die 2. Blutnacht auf jeden Fall. Wir haben eingestellt, dass es nicht alle 7 Tage ist, sondern dass es ein bisschen variieren kann. Und dann haben wir, wie clever wir gedacht haben, wie wir das bauen, so mit Gerüchten und so einem kleinen Raum, wo man Fenster auf- und zumachen kann, wo man rausschießen kann. Und es geht nur einen schmalen Steg, wo man über Treppen rauf muss. Da müssen dann die Zombies drüber. Und wir haben so Türme, die wir so die Gegner runterboxen können wieder. Und unten sind so Speerspitzen aufgestellt, sodass sie da runterfallen und wir schießen da drauf. Und ich dachte, was kann uns da passieren? Und dann kamen die ersten Zombies und das hat so gut funktioniert am Anfang. Die Türme haben die alle runtergeschlagen und wir haben bei den Fenstern rausgeschossen. Und irgendwann kamen dann Zombies, die können dann so spucken, so Giftspucke machen. Und die haben ab und zu bei uns so beim Fenster reingespuckt und wir haben uns nichts dabei gedacht. Ja, ja, wir haben nicht viel Schaden gekriegt. Und dann haben aber auch die Zombies angefangen, unten die Stützen anzuschlagen. Und irgendwann ist unsere ganze Konstruktion in sich zusammengebrochen. Und die haben uns dann überrannt. Und dann kämpfst du halt nur um dein Leben, so gut es geht. Wenn du stirbst, respawnst du zwar, aber da hast du ein paar, du verlierst deine Experience ein bisschen. Oder, also es ist jetzt nicht sehr schlimm, aber kann schlimm enden. Ja. Und das ist jetzt, ist jede Blutnacht ist dann wieder so eine Vorbereitungsphase. Und dann einer macht die Munition und sagt, ah, habt ihr jetzt Munition? Der andere macht irgendwie Getränke, die man trinken kann, dass man irgendwelche Boni bekommt. Also das ist... Es ist ein Wahnsinnsspiel.
Cool.
Und ist, glaube ich, auf Steam ist jahrelang, glaube ich, 20 Euro kostet und ab und zu gibt es einen Sale, dass es noch billiger ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn das dann wirklich rauskommt, dass das echt ein Riesending ist. Es ist jetzt schon ein recht großes Ding, muss ich sagen.
Cool. Wie lange dauert der Ingame-Tag?
Kann man sich selber konfigurieren. Ich glaube, voreingestellt ist, glaube ich, eine Stunde, geht ein Tag ungefähr. Mit Tag und Nacht wechseln.
Okay. Hört sich aber spannend an, hört sich wirklich witzig an.
Ja, und dann zum Beispiel, wir haben eingestellt, es ist echt sehr konfigurierbar, wie man will. Man kann dann sagen, okay, weniger Zombies oder mehr. Aber zum Beispiel auf Nacht soll man dann nicht unbedingt raus, weil dann die Zombies anfangen zu laufen und echt schnell sind. Und dann gibt es auch noch Wölfe und andere Bären, alles Mögliche, die dann irgendwie angreifen können und das... Es, allein die Situationen, die sich ergeben, wenn man irgendwie zu dritt in so ein riesen Gebäude reingeht und sagt, ja, wir looten das komplette Gebäude. Und dann sind dann Fallen im Gebäude von irgendwelchen Leuten, die davor drin gewohnt haben. Also jetzt nur von der Story her, man kann das zwar Multiplayer auch gegeneinander spielen, was wir noch nie gemacht haben, aber theoretisch kann man auch 2 Basen haben, die befeindet sind und die Leute probieren, die zu übernehmen und so. Also das bietet ein Haufen, das Spiel. Hm. 7 Days to Die.
Okay, aber das cool. Ist quasi, da gibt es keine Story in dem Sinn, oder? Da gibt es jetzt nicht, das ist Nein. Einfach so wie, man spielt einfach immer die Runden, so wie man jetzt zum Beispiel Battle Royale-Spiele zusammenspielt, oder? Oder?
Ja, aber es ist halt über einen längeren Zeitraum. Es ist jetzt nicht eine Runde, ist im Endeffekt wahrscheinlich mehrere Wochen oder Monate, die man spielt.
Und gibt es da so Fortschritte, der dann am Charakter bleibt? Oder ist jede Runde neu dann wieder?
Also eine neue Runde ist eigentlich, dass man sich eine neue Map generieren lässt und dann startet man wieder von Null aus. Aber das machen wir halt jedes Jahr, wenn eine neue Version ungefähr rauskommt.
Also du spielst prinzipiell permanent an deiner gleichen Basis, oder?
Ja, außer wenn wir sagen, okay, wir wollen in ein anderes Gebiet, da gibt es dann eben ein Wüstengebiet und Schneegebiet, okay. Und also das ist echt, einer muss dann Minen, der schlägt sich in die Erde rein, zum Beispiel wie bei Minecraft, jeder Block kann zerstört werden, du kannst ihn in die Erde runtergraben, dann findest du Erz, Adern und die du abbauen kannst und das brauchst du für Waffen und Ausrüstung. Es ist sehr, sehr komplex, aber sehr gut.
Cool, ja. Ich bin ein bisschen angefixt.
Hat es für Konsole gegeben, aber für die alten, für PS4 und Xbox 360, haben aber das Problem gehabt, dass die eine Version gekriegt haben und dann nie mehr abgedatet worden sind. Mhm. Also die sind jetzt nicht schlecht, grafisch, nee.
Was für die 360? Nein, für die Xbox One, oder?
Ja, für die One, eine 360, für One und PS4, wollte ich sagen. Das ist dann, ich glaube, Version 16 oder so, Alpha 16 und momentan sind sie bei Alpha 20. Mhm. Und das ist halt immer wieder besser geworden.
Okay, aber weißt du, vielleicht für Konsolen auch noch rauskommen dann, wenn es...
Vielleicht, wenn es dann wirklich rauskommt, wenn Early Access abgeschlossen ist, kann man vorstellen, dass das dann noch für Konsolen kommt, ja. Okay. Ich glaube, man kann sogar jetzt schon mit Controller am PC auch spielen, wenn man will.
Okay, cool. Hört sich mal spannend an. Und das war deine Weihnachts- und Silvesterunterhaltung? Deine?
Ja, das haben wir sogar zu Silvester haben wir das noch gespielt. Ja,
cool.
Am Silvestertag.
Feini, ja, dann mache ich nur kurz Weihnachten und Silvester. Und die Weihnachtszeit ist normal bei mir einmal sehr zocklastig, weil die Debbie normalerweise da oft Dienst hat und dann zumindest untertags und dann ich diese Zeit nutze, um zu zocken. Dieses Jahr war es ja alles ein bisschen anders, weil wir einen Nachwuchs gekriegt haben. Jetzt ist
ja, ich habe es ja schon mitgekriegt, meine PlayStation 5.
Ja, genau. Ich habe die ganze neue Konsole, die gibt es noch einmal, ganz ein Unikat.
Endlich. Ja, ich gratuliere übrigens nochmal.
Dankeschön.
Official congratulations.
Ja. Dankeschön. Und deswegen ist ja meine Zock- und Fernsehzeit relativ in den Keller gesunken. Aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, einige Sachen mir anzuschauen und zu spielen. Wir haben natürlich extrem viele Weihnachtsfilme angeschaut in der Weihnachtszeit. Da haben wir in der Weihnachtsepisode schon drüber geredet. Haben uns wirklich aber Empfehlungen, was ich aussprechen will, noch für nächstes Jahr. Den Animationsfilm Klaus auf Netflix, der ist wirklich richtig gut, der ist richtig schön. Und die Christmas Chronicles mit dem Kurt Russell und Goldie Hawn. 1 und 2. Sehr, sehr unterhaltsam. Also wirklich eine unserer neuen Lieblingsweihnachtsfilme. Und natürlich habe ich mir The Book of Boba Fett, die erste Episode, angeschaut am 29. auf Disney Plus. Und ja, es ist wie der Mandalorian, A-Show und wie alles, was irgendwie von Disney in Sachen Star Wars auf Disney Plus kommt. Großartig. Also das macht das, was der Mandalorian A-Show gemacht hat. Es erzählt oder es ist erweitert oder erklärt das Universum einfach nochmal tiefer und das, was sie in Sachen Spielzeug ja schon immer gut drauf gehabt haben, also Star Wars oder George Lucas, dass sie aus Charakteren, die eine Sekunde Film Zeit gehabt haben, eine Toyline gemacht haben, machen sie jetzt halt irgendwie in den Serien. Also war beim Mando schon so und jetzt bei The Book of Boba Fett treiben sie das halt nochmal weiter. Also man sieht halt zum Beispiel kurz, wie der Boba Fett aus dem Skarlak-Pit entkommt und es sind halt ganz viele Anspielungen auf die alten Filme. Von der Story her, was bis jetzt passiert ist, also Boba Fett, es knüpft prinzipiell, ich bin noch nicht ganz klar, wann es in der Timeline ist, ob es jetzt in der Zeit spielt, wo der Boba Fett quasi aus der Skarlak-Pit rauskommt. Das wird in einem zweiten Handlungsstrang erzählt und dann ist er ja quasi der neue Hutt, oder? Also der neue Hutte, also quasi der neue Jabba. Und bei dem Zeitstrang, also bei dem Handlungsstrang bin ich nicht ganz sicher, wann der spielt, ob der vor oder nach Mandalorian spielt.
Ja, der muss eigentlich vorher spielen, oder?
Ja, jein, weil eigentlich findet ja der Mandalorian die Rüstung von Boba Fett, oder? Bei dem Sheriff. Und nimmt sie ihm dann ab.
Ja.
Und er gibt sie dann ja in Boba Fett wieder zurück beim Mandalorian. Deswegen kann es auch nach dem Mandalorian spielen.
Ja, aber
ich will es jetzt gar nicht googeln, ich will die Spekulationen
abhalten. Okay. Aber wenn man, oder, sieht, also, wenn man sieht, wie er erst im Bitten kommt und dann der neue Hardware, dann spielt es ja.
Also, er entkommt aus dem Skylark-Bit und dann, wir müssen jetzt nicht groß spoilern, siehst du halt seinen Weg zurück. Aber es ist erst die erste Folge. Okay. Also, die erste Folge endet, wo er quasi seine Rüstung noch, er hat die Rüstung noch nicht. In der Rückblende. In der normalen Timeline hat er sie natürlich. Deswegen weiß ich nicht, wann die normale Timeline jetzt spielt. Die kann vor Mandalorian spielen, dass sie die Rüstung wieder verliert. Oder sie spielt nach Mandalorian, wo er die Rüstung schon wieder zurückgekriegt hat.
Okay.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber es ist mega. Also es ist richtig cool. Alte Schauplätze, es tauchen auch wieder Charaktere oder sagen wir Rassen von Charakteren auf, die man aus den Filmen kennt. Es ist richtig cool, also es macht echt richtig Spaß und ich freue mich schon, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge und ich freue mich schon voll, wie es da weitergeht.
Wie viele Folgen hat die Staffel?
Der Book of Boba Fett hat insgesamt, lass mich schauen, ich weiß es, ich glaube 6 wieder, aber
okay.
Schauen wir, ob ich da irgendwo was finde, schnell jetzt, auf die Schnelle, aber
ja, ich glaube, heutzutage ist das schon so ein typisches Disney-Ding, oder? 6 bis 10 Folgen so ungefähr.
Ja, gedacht. Ja, ich glaube auch, dass es sowas haben wird. Also ich lese jetzt ja gerade, weil ich gerade drüber stolpern, da kann man es doch auflösen. Zeitlich spielt die Serie nach, beziehungsweise auch in Teilen zeitgleich zu der Handlung der zweiten Staffel von The Mandalorian. Die Ereignisse von das Buch von Boba Fett sollen mit denen der Serie Ahsoka und Rangers of the New Republic verschmelzen und in zukünftigen Episoden von The Mandalorian zu einem großen Crossover-Event der verschiedenen Figuren und Handlungsstränge führen. Also das machen sie dann ähnlich, wie es DC macht mit ihrem CW, oder? Ich weiß nicht, wie die Folgen geschaut gehabt auf CW. The Flash, was das andere?
Gotham. Gehört das dazu, Gotham?
Nein, was noch Gotham? The Flash, Supergirl, The Flash und dann die Wächter da.
Arrow?
Ist das Arrow, sowas? Genau. Supergirl, Flash, Arrow und die Wächter.
Und die Batgirl?
Batgirl, die habe ich nie gesehen, aber kann sein, dass sie auch dazu gehört. Und wie ist das mit den Wächter der Zeit da?
Was bei der Unendlich-Geschichte?
Wächter des Universums? Nein. Egal, jedenfalls, die sind da auch noch mit dabei. DC, keine Ahnung.
Kannst du dich noch erinnern, ist Mandalorian, ist das auch wöchentlich können oder haben sie da die ganze Staffel und
wöchentlich
auch? Ah, okay.
Ja, wöchentlich.
Jetzt kann ich mich erinnern, das haben sie sogar noch wöchentlich ausgestrahlt, wo Disney Plus in Europa gestartet hat, obwohl sie in Amerika schon alle verfügbar waren.
Really? Ich weiß, dass das total irrelevant ist eigentlich, aber da frage ich mich so ein bisschen, wie das entschieden wird, weil bei Netflix ist es ja so, dass sie es wöchentlich ausstrahlen, wenn es noch woanders kommt. Also ich weiß nicht, dass sie Better Call Saul war ja wöchentlich, oder? Weil es woanders noch ausgestrahlt worden ist.
Also meiner Meinung nach ist die Idee da dahinter, dass du in Hype über 8 oder 6 Wochen ziehst, anstatt über vielleicht 3. Wenn du Mandalorian auf einen schnell raushaust, dann hauen sich das die Hardcore-Fans in einem Tag durch, dann ist es vielleicht noch 1-2 Wochen Thema und dann ist es schon wieder das Nächste, was gebinged wird. So hast du halt immer jede Woche eine Episode und zwischen den Episoden halt Spekulationen, Podcasts, Talks, Blogs, Social Media, wo die Leute spekulieren, was passiert. Dann bist du einfach 6 Wochen lang voll im Loop, oder? Und dann bist quasi nach die 6 Wochen ist das große Finale und dann hebt es nochmal ab. Also das ist dann, weil die Spannung natürlich viel besser aufgebaut wird, wie wenn sie jetzt jeder daheim sich anschaut und dann am Ende sagt man, wie hast du es gefunden? Ja gut, ja. Oder? Also wie wenn man spekuliert, so wie mir jetzt, wenn ich sage, das kann da sein und das kann da und ich bin gespannt, was passiert.
Aber ich glaube, dass trotzdem viele Leute das nicht mögen, eine Woche warten und dann halt so mal 4 Wochen warten, bis sich ein paar Folgen angesammelt haben und die dann unter einmal schauen, so es geht.
Ich finde es geil, ich freue mich immer, also ich denke mir immer so, heute ist ja Mittwoch oder heute ist ja Freitag, heute kommt eine neue Folge. Bei Hawkeye habe ich es jetzt nicht geschafft, aufgrund der vorher beschriebenen Umstände, da irgendwas zu schauen. Die schauen wir jetzt halt alle und einmal durch. Hat die aber auch so gemacht, dass ich sie jede Woche schaue. Ich finde das irgendwie ganz entspannend, weil ja, irgendwie ist es auch wieder ganz angenehm, also mal Sachen so zu schauen.
Ich kann mal der Zyniker in mir sagt ja dann noch, ja, okay, das strecken sie über einen Monat, dass man halt zweimal am Monat zahlen muss.
Ich wollte genau das mit dem Zyniker in mir jetzt genauso sagen. Ja. Ja. Aber es ist schon so. Ich glaube auch, dass das einfach, es muss fast eine Rolle spielen, weil wenn jetzt Leute, ich kenne ganz viele Leute, die halt sagen so, ja, ich will einen Monat lang Disney Plus für Mandalorian schauen und dann quasi bestelle ich es wieder ab.
Ja. Und wenn du das dann mit irgendeiner E-Mail-Adresse die 100. Gratis-Monat. Das ist ja, glaube ich, auch, warum Apple TV war ja früher am Monat oder 14 Tage gratis, oder? Und jetzt ist es leider mal eine Woche. Weil ich wollte mir Apple TV auch schon mal holen als Demo, um das Ted Lasso einmal anzuschauen. Mhm. Aber das geht sich jetzt irgendwie ja nicht aus, weil da müssen, glaube ich, das sind auch schon zwei Staffeln, da müssen sie schon relativ Gas geben.
Ja, die haben, das ist relativ günstig. Ich glaube, das kostet unter 6 Euro, glaube ich, im Monat, wenn ich mir jetzt nicht täusche, weil ich bin ja eben für die Foundation auf Apple TV gekommen. Die haben aber relativ wenig Inhalt. Also man muss dann gleich mal für alles extra zahlen. Was ich mir jetzt in den nächsten Wochen gerne anschauen darf, wäre der Film, der Science-Fiction-Film mit Tom Hanks, wo er sich einen Roboter baut.
Forrest Gump.
Forrest Gump 3000.
Big. Forrest Gump 2. Forrest Gump 3000.
jetzt vergessen wir, ich glaube Fletch oder wie das...
Okay.
Fletch, wie das also,
nie was gehört.
Nein, der ist eben auf Apple TV Plus und was ich so im Trailer gesehen habe, lebt der Tom Hanks in so einer dystopischen, entvölkerten Welt zusammen mit seinem Hund und seinem selber gebauten Roboter, der AI hat, aber mehr was jetzt...
Das ist so der Omega-Mann.
Eine Mischung aus Chappie und wird er mit dem Will Smith Cousin mit dem Hund?
Der Legend, aber Omega-Mann, da gibt es ja ganz viele.
Genau, I'm Legend, Da bin ich gespannt, wie der ist. Also das, I'm aber Legend, ich...
Ja,
ich bin jetzt eben schon... Freue mich jetzt drauf, dass sie den Sieg. Aber eben, wie der Marco gesagt hat, es muss was mit denen zum Plan haben, glaube ich.
Ja, natürlich wollen sie Geld machen. Hallo? Also ist ja auch total okay. Ich finde es jetzt auch nicht verwerflich. Sie bringen ja...
Ja, aber dann finde ich es okay, wenn Netflix alles raushaut und sagt, da, das ist ein Grund, wieso es zu uns kommen soll, vielleicht.
Ja.
Finde ich auch okay.
Du, jeder wie er mag, oder? Also.
Ja, ich meine, okay, wenn es um Selbstverantwortung geht, ja, da muss man die dem Menschen wahrscheinlich abnehmen, weil wir wissen, dass das nicht funktioniert. In Corona-Zeiten haben wir es mitbekommen. Selbstverantwortung, nein, keine Chance. Da muss wöchentlich eine Folge rauskommen, sonst ein Mensch selber kann sich das nicht so einteilen. Auch wenn sie einfach zur Verfügung stehen.
Ja, stimmt. Aber es ist ja Selbstgeißelung, oder?
Genussverzögerung.
Ja. Ja. Also das habe ich mir angeschaut. Und geschaut, sonst habe ich eigentlich, glaube ich, nichts was mit. Ja, das können wir, sollen wir es gleich machen, schließen wir das noch ab. Ich habe nachher noch Spiele, aber machen wir noch Fernsehen. Don't Look Up haben wir alle gesehen, wollten wir drüber reden, oder?
Ja, die beste Corona-Dokumentation, die ich gesehen habe bis jetzt.
Non-Fiction. ist großartiger Film. Andy, ich weiß nicht, ob du recherchiert hast über die Macher, aber jedenfalls mit Leonardo DiCaprio und
Jennifer Lawrence
bekannt aus Titanic, Leonardo DiCaprio, falls ihn wer nicht kennt, und sie aus Hunger Games. Beide mittlerweile Oscar-Preisträger. Unglaublicher Film. Es geht darum, dass sie als zwei Wissenschaftler sind, Astronomen, und einen Kometen entdecken, der unweigerlich die Erde treffen wird. In relativ kurzer Zeit, in 6 Monaten, das kann man, glaube ich, noch sagen, ohne zu viel zu spoilen. In 6 Monaten und sie dann prinzipiell versuchen, da das der amerikanischen Regierung mitzuteilen. Da spielt dann der Jonah Hill, spielt dann quasi den Staff, oder wie ist der?
Chief of Staff,
also den ersten unter der Präsidentin, die von der Meryl Streep gespielt
hat. Genau.
Und er ist der Sohn von ihr,
muss man dazu sagen. Ihr Sohn ist. Also es ist großartig, und sie versuchen halt das bei der Presse, also bei der vor allem offiziell bei der Politik zu platzieren, werden dann nicht so richtig ernst genommen. Die sagen, sie wollen ihre Leute da noch dran setzen, quasi die richtigen Wissenschaftler von ihren Colleges, die man ja alle kennt. Und dann parallel gehen sie dann zur Presse in so eine klassische amerikanische Talkshow oder quasi wie man es kennt, Good Morning America ist, glaube ich, so eines der klassischsten, was die meisten Begriff ist. Und dort ihre Entdeckung quasi kundzutun. Und dann passiert auch genau das, was gerade im Moment mit Corona passiert. Sie werden halt nicht ernst genommen und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf, oder? Ohne jetzt zu viel zu verraten.
Ja, und wie bei allem gibt es zwei Lager überall. Also es ist echt erschreckend, wie oft man die Parallelen da sieht. Und alleine, wenn man dann ab und zu, wenn halt so YouTube- oder TikTok-Videos so gezeigt, wie die Leute halt da im Film reagieren, dann denke ich mir, das ist genau so, wie man sie halt jetzt schon kennt, die Videos. Es ist echt erschreckend teilweise. Aber es ist dann auch wieder lustig manches. Und ja, es ist echt, es ist ein guter Ritt, sagt man dann auf Deutsch. Ja. A ride, a good ride.
Das ist echt perfekte Satire, würde ich sagen. Oder?
Ja. Es ist, zu uns hat man gesagt, ich bin zusammen mit der Rebecca geschaut und sie hat mir gesagt, es ist so wie Idiocracy, nur quasi in der Jetztzeit. Aber Idiocracy ist ja ganz klar Fiktion und quasi Science Fiction. Aber Don't Look Up ist im Prinzip das ist so erschreckend, das ist so gar nicht mal lustig, weil es so nah an der Wirklichkeit ist, wie sie sein könnte, wenn der Fall eintritt. Es ist so ein bisschen, der Film ist, glaube ich, vor Corona oder vor Corona wirklich so richtig losgegangen ist, glaube ich, die Produktion losgegangen vom Film, aber es ist wirklich erschreckend, wie die Parallelen da sind. Wissenschaftler entdecken was, wollen es sagen, was ist die Reaktion von die People in Charge, die müssen weg, die müssen genau. Ruhig sein.
Es sind so witzige Sachen, was so passen auf die Gesellschaft, ist das, wie sie erklären, also das ist, glaube ich, auch noch kein Spoiler, sie erklären das in der Talkshow und parallel ist eben die Ariana Grande, spielt da auch mit, spielt einen Popstar, der ist kurz vor ihnen in der Show.
Spielt sich selber
prinzipiell, aber halt nimmt sich auch auf den Arm, weil sie ja nicht so ist. Ich würde bei dem Film nicht mitspielen, schätze ich mal.
Nein, aber sie spielt sich selber im Sinne von, sie ist halt genau die Art von Celebrity.
Sie ist also Superstar, eine Sängerin und verkündet quasi ihre Trennung von ihrem Freund in dieser Show und dann haben sie natürlich ihren Freund zugeschalten, damit er sich nochmal erklären kann und dann spielt sich da eine Szene ab und am Ende verloben sie sich und dann geht halt ganze Social Media durch die Decke und das ist halt so wichtig für die Leute und so viele Retweets und jeder, da siehst du eben die Szene, was der Enti vorher beschrieben hat, wie die Leute es halt feiern und bla 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 und dann kämen halt sie mit ihrer wirklich dramatischen Entdeckung und das wird einfach so behandelt, als ob das so egal war. Und das ist so Parallele zum Corona-Thema, wo ich mir denke, wo es darum geht, aber dann ist ja gar keine Bundesliga. Dann denke ich mir, Leute, das ist jetzt ja
nicht... Wie geht das dann mit Dancing Stars? Wie machen sie denn
genau, das ist Corona? Ja nicht wichtig jetzt, ob jetzt der Bundesliga ist am Freitag und am Samstag oder Formel 1 oder irgendein fucking Tennisturnier. Entschuldigung, oder der Super Bowl, das ist total wurscht, es geht jetzt einfach um komplett was anderes. In diesem Fall bei Ihnen ist halt einfach das Ende der Welt steht bevor. Und die Leute machen dann, es ist einfach so witzig, was die Leute machen, um das aufzuhalten. Oder das versuchen, jetzt nicht einmal die total relevanten wissenschaftlichen Versuche, die sie probieren, sondern einfach irgendwelche Konzerte oder Partys oder solche Geschichten, wo du denkst, das passt. Das ist so real, so traurig, aber es ist so real und wir erleben gerade solche Sachen, oder? Also wir erleben gerade irgendwelche Demos, zu Silvester werden Demos angemeldet, damit die Leute über die Sperrstunde aus sie Silvester feiern können. Wenn man denkt, habt ihr es in Schuss nicht gehabt? Und das ist jetzt ja einfach nicht an der Zeit, da irgendwelche Kniffe zu finden, oder? so wisst ihr, es ist halt ein bisschen sowas wie die, ich weiß nicht, ob ihr kennt, es gibt so Stecker für Autogurte, die man einstecken kann in den Gurt, damit das Auto nicht piepst, wenn du nicht angeschnallt bist.
Das ist nur so ein Dongle, also genau. Wie ein USB-Stick, so, genau. Das ist ohne Gurt dran. Ja.
Und dann denken wir, ich überlichte jetzt ein Sicherheitssystem, damit es mir nicht auf die Nerven geht, aber riskiere gleichzeitig mein Leben, oder? Nee. Dadurch, dass ich mich nicht anschnall. Und das ist so ein bisschen das, was halt da passiert und bei uns allein in der Corona-Krise jetzt passiert. Aber deswegen ist der Film so echt, wie der Ente sagt, halt so real. Und er endet auf einer sehr hohen Note, wenn man das so sagen will. Also er ist wirklich, ja, unbedingte Empfehlung von uns allen, glaube ich. Also auf jeden Fall unbedingt anschauen und nicht irgendwelche Kritiken im Internet lesen, wo die Leute sagen, die wollen ja voll schlechte Effekte, weil es erstens nicht einmal stimmt und zweitens, das ist kein Roland Emmerich. Dann müsst ihr euch bitte den anderen Moonfall anschauen, wenn Effekte wollt und irgendwelche unrealistischen Geschichten. Mhm. Das ist wirklich mehr, das ist ein bisschen schon Doku, oder? Das ist irgendwie schon ein bisschen dokumentarisch fast.
Das ist. Wie findet ihr es so, weil ja der so teuer war, weil halt so viele bekannte Schauspieler da jetzt mitgespielt haben? War es das wert für euch, dass der Leonardo DiCaprio und die Jennifer Lawrence jetzt da mitspielen?
Also Leonardo DiCaprio gibt mir für mich dem Ganzen eine totale Glaubwürdigkeit, weil man weiß, was er für Typ ist, oder? Und was, wie
ich finde, er spielt es voll gut, er verändert sich ja schon im Laufe des Films so. Schon der nervöse Wissenschaftler, der nicht weiß, wie
er macht schon Story
Media durch, trained und wie er dann halt so irgendwann sicherer wird, das macht er schon gut. Hey.
Ja.
Weiß nicht, ob das jeder kennt, so schauspielerisch.
Nein, eben, also das ist unglaublich, schauspielerisch unglaublich von Borde, finde ich. Und er spielt ja noch der, von Dune, der Hauptdarsteller mit, Timothy
Chalamet.
Genau,
der Timothy Chalamet. Hat auch eine kleine Rolle. Ja, wobei ich dazu sagen muss, bei dem ist es so, ich mag den ziemlich gern, also ich finde, das ist ein cooler Schauspieler, aber das ist jetzt der Einzige, wo ich sage, ja, die Rolle, also ich finde es cool, ich finde seine Rolle cool und er spielt so cool. Wenn man jetzt sagt, so, ja, was der Wert, dass die so viel gekostet haben, ja, auf alle Fälle, waren es volle, finde ich, bin da bei eng. Timothy Chalamet hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, muss ich sagen.
Hey. Ja, ich glaube halt,
kurz kommt der Leifer,
für
leider,
mich ist es halt da mehr ein Statement von diesen Schauspielern zu dem Thema, mehr wie, dass ich sage, die haben sie jetzt genommen, weil die kosten so viel und da haben sie Superstars genommen. Für mich ist der Leonardo DiCaprio, weil der extrem engagiert ist im Umweltschutzbereich und auch das, was ich eigentlich geschickt habe oder ich habe es, glaube ich, gepostet auf Instagram, das Video, wo er sagt, warum er bei dem Film auch mitmacht und was er da so erlebt hat in seiner Laufbahn als Umweltschützer. Das gibt ihm einmal Glaubwürdigkeit. Auch die Adriana Grande, dass die mitspielt und sagt, und dadurch sagt, wie sie über das Ganze denkt. Weil, wie gesagt, sonst würde sie bei dem Film nicht mitspielen. Meryl Streep, Jonah Hill, die haben alle eine Fan-Community, oder? Und die Fan-Community, die denkt dann vielleicht nochmal drüber nach und sagt, okay, wenn da mein Superstar Adriana Grande mitspielt, vielleicht sollte ich doch nicht auf die Corona-Demo gehen, sondern...
Oder? Ja, also, ich finde, eine von den Rollen, die mir am besten gefallen hat vom ganzen Film, war die Reporterin, die Cate Blanchett, die Moderatorin von der Morning Show. Die hat mir fast besser gefallen wie die Meryl Streep als Präsidentin, weil die Cate Blanchett das super verkörpert hat. Die hat das so eiskalte...
abgebrüht. So, ja, die macht voll, das schon jahrelang.
Genau,
lang,
so abgebrühte, medienerfahrene, eiskalte...
Der ist ja alles egal.
Alles egal ist,
nur um ihr Vergnügen.
Wie sie, ich will jetzt nichts spoilen, aber da gibt's eine Love-Interest-Situation, wo sie dann auch reagiert drauf, so ganz eiskalt und so quasi, können wir uns das jetzt nicht sparen, komm, sagen wir jetzt, Die Szene muss nicht eine halbe Stunde dauern, wir können das jetzt in 2 Minuten abhandeln und dann wissen wir alle, können wir alle früher wieder heim.
Was Sache ist.
Ja, ich finde es auch cool, dass es den Film gibt, so, aber und ich finde auch cool die Aussage, aber und da wird halt wirklich so Apple und die großen Firmen, Amazon werden ja irgendwie auch persifliert durch so einen Milliardärfirmen. Also das ist so, das da spielt dann noch eine große Firmenboss eine Rolle von Bash, glaube ich, heißt die Firma, die so Handys herstellt. Und das ist so eine Mixtur aus so viele Firmenboss oder
Bezos
und Musk. Job, genau. Musk, ja.
Ja. Ich finde das auch cool, aber wie gesagt, das ist ja auch immer noch eine riesen Netflix-Produktion. Also die kriegen da ja auch Kohle dafür und sie machen es gut.
Ja, ist ja gut
so. Ich finde es cool, dass sie es machen. Aber ich finde in allererster Linie mal das Erschreckende an dem Ganzen ist so, dass man sich denken kann, ja shit, hey, das ist näher an der Wirklichkeit als es am lieb ist. Und der Regisseur, der Adam McKay, kommt ja eigentlich aus der Komödie, der Anchorman gemacht. Das ist der Regisseur von Anchorman.
Ja, und Big Short.
Genau, oder? Big Short und Vice, die ja auch schon so waren. Also da hat er ja echte, bei Big Short und Vice ist es ja um wahre Begebenheiten gegangen. Und er hat die wahren Begebenheiten so quasi... Es war schon unterhaltsam, es waren jetzt keine Komödien, aber sie haben so unterhaltsam, er hat quasi die lustigen Elemente in dem ganzen Drama quasi so ein bisschen herausgekehrt, so, dass manche Sachen sind so schlimm, dass man ein bisschen lachen kann. Und mit dem gleichen Appeal hat er jetzt quasi eine fiktive Katastrophe verfilmt. So, und dass man sich denkt, ja, der hat das irgendwie heraus, der kann die Wirklichkeit so irgendwie darstellen, auch wenn sie, wenn sie gedweakt ist. Und ich glaube, man hat ihn einmal gefragt, warum er nicht bei dem Film, warum er nicht auf andere Länder eingegangen ist, warum das nur so amerikanische Sicht ist. Und er hat gemeint, ja, er kennt sich halt in den USA aus. Also er weiß, wie er das erzählen kann, weil er weiß, wo er lebt und er weiß, wie da die Zustände sind.
Home-Turf,
ja, genau, und über andere. Und ich finde es auch cool, dass er das macht. Also mir ist das schon auch aufgefallen, man sieht und hört eigentlich nichts, was in der restlichen Welt so passiert. Aber das braucht es da in der Situation vielleicht gar nicht, weil, ja.
Ja, na, aber auf jeden Fall sehr große Sehempfehlung oder Watch auf die Watchlist geben, auf jeden aber Fall.
Und, ist schon ein Film, weil viele sagen, er ist so Komödie oder Satire. Der Film ist, wenn man fertig geschaut hat, fühlt man sich nicht gut. Also das ist schon ein
Downer. Das war ja Ende auf einer High Note oder Low Note vielleicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber
kommt Wohlfühlkino. Ja. Wohlfühlkino schaut anders aus.
Na, apropos Wohlfühlkino.
Ist es soweit?
Ja, wie gesagt, ich mache noch schnell mein Spiel, was ich gespielt habe, weil ich habe nicht viel gespielt, wie gesagt. Ich habe wieder mein Kingdom to Crowns gespielt ein bisschen und nebenbei Podcast und Weihnachtslieder gekocht. Das war ganz entspannend. Das ist ein bisschen meditativ. Und ich habe aber gestern noch ein Spiel gestartet und bin eigentlich hooked und würde es eigentlich gern so schnell wie möglich weiterspielen. Ist im Game Pass aktuell und nennt sich The Gunk. Habt ihr von dem was gehört?
Ich kann mich an die Ankündigung erinnern. Ich glaube, bei den Video Game Awards letztes Jahr, also jetzt so nicht die kürzlichen, sondern ein Jahr davor. Genau, und da geht es darum, dass man Planeten sauber macht, so ungefähr. Oder wie?
Genau, also es ist von den Macher von SteamWorld Dig, also von der SteamWorld Dig Serie. Erkennt man ein bisschen am Charakterdesign, finde ich. Und es geht darum, du bist quasi Schrottsammler und mit deiner Kollegin zusammen, Bex und Rani heißen die, und du fliegst von Planet zu Planet und sammelst quasi auf Planetenoberflächen, suchst nach Energie und verwertbare Teile, die halt dann wieder verkaufen kannst. Der klassische Schrottsammler. Und eines Tages kommt man folgen sie so einem Signal und landen dann auf einem Planeten, der eigentlich verlassen ausschaut und eher schon so ein bisschen verödet. So, und alles ist von so einer Masse bedeckt, das sie die Gunk nennen, also schleimige Masse. Und du hast so einen Handschuh, weil du hast irgendwie hat man gleich mal in den ersten paar Minuten durch deine Hand verloren in einer Mine beim Unfall, wo wer andere dafür verantwortlich war, hast deswegen deine Hand verloren, hast so einen Handschuh, den du upgraden kannst, wo so quasi ein riesen Staubsauger drauf ist. Und dann fängst du
an. Handstaubsauger.
Handstaubsauger, genau. Und dann fängst du an, den Planeten von dem Schleim zu befreien. Und es hat eine super befriedigende Arbeit, weil es vom Feeling her, wenn du den Handschuh benutzt, sich total cool anfühlt, wie du den Schleim aufsaugst. Und sobald du den Schleim aufgesaugt hast, siehst du halt, wie wieder Pflanzen sprießen und der Planet wieder zum Leben erweckt wird. Und dann quasi landet dein Raumschiff, der Kollege landet dann auch. Und dann kriegst du auch deine Basis, wo du quasi deinen Handschuh upgraden kannst und deine Schuhe upgraden kannst. Und sammelst dann Ressourcen, verschiedene Pflanzen und beseitigst Schleim und kämpfst gegen so kleine Monster. Und so fängt halt dann die Story an. Viel weiter bin ich auch noch
das
nicht.
Das klingt wie Frühjahrsputz.
Ja, genau, ist so ein bisschen Frühjahrsputz. Vielleicht finde ich es deswegen gerade so fein. Also cool. Weil der Frühling kommt. Nein, ist aber echt ein cooles Spiel und ich finde so Spiele so cool, die so einziehen. Wo sag ich mal, jetzt probiere ich
es mal. Ist ein Staubsauger fast so.
Genau, ist ein Staubsauger, ziehen sie den. Wo sag ich mal, das probiere ich jetzt einmal schnell. Und dann hängst du gleich mal, oder? Für ein paar Stunden. Weil es einfach so cool ist. Und das ist man bei der Gang, ist man ein bisschen so gegangen. Also auch ein Wohlfühlspiel. Das habe ich probiert. Mehr habe ich ehrlich nicht gezockt. Ah, ja, ist Matrix. Ist Matrix-Demo haben wir noch probiert.
Ja, reden wir da gleich drüber, oder?
Das Matrix-Demo war, wenn wir über Immersion sprechen, für mich unglaublich. Also kurz zur Erklärung, Matrix hat da, also die Unreal Engine hat mit Matrix Resurrection eine Demo rausgebracht, quasi ein reines Tech-Demo, wo am Anfang gerenderte und gefilmte Szenen von Keanu Reeves und der
Carrie-Anne Moss
sich abwechseln und ich mir da schon gedacht habe, ich weiß nicht, ob das noch gerendert ist, also bei den Nahaufnahmen, ob das noch gerendert ist oder ob das gefilmt ist. Vor allem beim Keanu Reeves war das wirklich beeindruckend. Ich finde dann bei die Bewegung, also bei die, wo man sie gehen gesehen hat, so ein bisschen, bei den Bewegungen hat man es wieder ein bisschen gemerkt.
Ja, aber so beim Gesicht oder so Nahaufnahmen echt keine Chance.
Das war wirklich hardcore. Und dann spielst du so eine kurze Action-Verfolgungsjagd-Sequenz mit ein paar so Quicktime-Shooter-Geschichten, das ist ganz witzig. Und dann, was ich fast noch beeindruckender gefunden habe, war dann du kannst dann durch eine fiktive Stadt, die sich anlehnt an New York, Chicago und San Francisco, spazieren, mit der Drohne fliegen oder mit dem Auto fahren. Und das war richtig crazy, oder? Also die Sonne, ja. das Licht, die Schatten, die Schadensmodelle bei den Autos, das war alles. So habe ich mir eigentlich Spiele vorgestellt, wo die neuen Konsolen rausgekommen sind.
Ja, ich auch. Und man ist ich glaube, man startet nach der Action-Sequenz, die man ein bisschen spielt, einfach am Boden zu Fuß. Ich weiß gar nicht, kommt der Charakter im neuen Film, glaube ich,
wahrscheinlich,
vor?
Wahrscheinlich, ich glaube, das ist
Charakter. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich mal probiert, okay, auf die Drohnenansicht und fliegt nach oben. Und da sieht man, okay, die Stadt, die hört eigentlich kaum auf. Also die ist so riesig und alles, was du siehst, da kannst du auch hinfliegen. Und das ist jetzt nicht so, dass nach einem Kilometer die Häuser alle irgendwie schlecht ausschauen. Nein, da schaut alles gut aus. Und wenn du dann hinfliegst, wo merkst du jetzt auch nicht so, und jetzt wechseln sie das schlechte Modell gegen das Gute aus. Nein, das ist wie aus einem Guss alles. Mhm. Also es ist von der Technik her gesehen echt sau beeindruckend.
Und auch wenn du in die Räume reinschaust, bei den Hochhäusern mit der Drohne, ja, oder? Das war ja auch so beeindruckend. Also ich bin da wie gesagt, habe ich vorher kurz erzählt, bei einem Lieblingsgebäude in New York, also angelehnt an mein Lieblingsgebäude, ans Flatiron Building, rauskommen und ich habe gewusst, dass da unten drinnen so eine Kunstgalerie ist und bin dann da hingegangen und wollte halt da reinschauen. Und es war dann keine Kunstgalerie, sondern ein Supermarkt, so ein kleiner 7-Eleven. Und dann habe ich da reingeschaut und habe gedacht, boah, schaut alles cool aus. Und habe ich so in die Hochhäuser, habe ich so raufgeschaut und dann schaue ich die Hochhäuser an und dann denke ich mir, okay, da ist überall, wo Licht brennt, das schaut, also da ist ein Raum dahinter. Und dann habe ich die Drohne genommen und bin eben da raufgeflogen und bin dann so dem Hochhaus entlang raufgestiegen und habe da in die Räume reingeschaut. Und die schauen haben alle, nicht alle, aber sie haben unterschiedlich ausgeschaut. Und das war so immersiv, also es war so immer, boah, ich habe mir echt gedacht, ich bin in der Stadt. Das war wirklich beeindruckend.
Ja, das ist echt Mich wundert es, warum es es nicht für einen PC gibt zum Runterladen, weil ich glaube, die, ich meine, wenn sie Konsolen schaffen, dann schaffen es die High-End-PCs auch. Aber trotzdem, das ist echt, wenn die Spiele dann so ausschauen, und ich glaube, sie stellen auch, dass, wenn man die Unreal Engine verwendet für so ein Spiel, dann glaube ich, kann man auch die ganzen Häuser und das alles, was die ganzen Assets, was da verwendet worden sind, glaube ich, kann man mitverwenden, wenn man will. Also das
spricht
schon dafür.
Ihm kommt das so vor, wie eben so Modder, GTA 5 Mods am PC.
Ich
meine,
ich habe es auch angeschaut und Anführungszeichen gespielt jetzt. Ich finde es auch, schaut hammermäßig aus, vor allem auch die Lichteffekte und wie eben auch, was mich so beeindruckt hat, ist die Weitsicht und wie detailreich das halt in der Weitsicht nur ausschaut. Also das ist echt cool, auch die Autos und wie belebt die Stadt ist. Das Gerenderte von Keanu Reeves, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, weil irgendwie so Rendersequenzen, natürlich ist es eindrucksvoll, dass es wie die Wirklichkeit ausschaut, aber ich weiß nicht, von Rendersequenzen, ja, wie gesagt, im Spiel schaut es ja natürlich dann nicht annähernd so aus, wie in der Sequenz am Anfang, obwohl sie cool ist. Ich habe mir dann gedacht, ich kenne es jetzt nicht vom PC, ich kenne das nur aus Videos, wenn man jetzt so Mods anschaut von GTA 5 mit Raytracing und 4K oder 8K, dann ich habe mir immer gedacht, wenn ich so Videos gesehen habe, so gemoddete Spiele auf dem PC von so ganz High-End-Gaming-PCs, wow, crazy, wie das ausschaut. Von The Witcher gibt es oder von Skyrim gibt es ja so, wenn sie quasi 50 Mods laufen haben. Ja, wie gesagt, ich finde es auch cool, aber ich habe mir gedacht, ist das nicht schon möglich auf Gaming-PCs so? Schauen Spiele nicht schon so aus am PC?
Ja, das, was ich erwähnt habe, glaube ich, ist eben, oder habe ich noch nicht gesehen, dass du wirklich keinen Unterschied mehr siehst. So, du fliegst durch die Stadt und merkst nicht, das sind die Texturen noch grob aufgelöst und das Haus, da sind noch mehr Ecken drin als normal. Und dann lade jetzt das bessere Model rein. Das gibt es da alles nicht.
Ja.
Also das ist echt beeindruckend. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Technik dahinter ist halt, ja okay, du machst das Austauschen dann, wenn das halt kein Pixel bei dir verändert. Also bevor das Pixel irgendwie sich verändert und du den Unterschied sehen würdest, wird es halt schon ausgetauscht, dass du gar nicht mitkriegst mehr den Unterschied.
Was halt jetzt schon so ist, weil bis jetzt schauen die Spiele ja auf die neuen Konsolen auch nicht so aus, nicht einmal annähernd. Also das war der von der, ja, ich finde schon, dass jetzt, wenn jetzt...
Ja, ich habe jetzt, Achtung, ich wollte es ja nicht zu früh verraten, aber ich habe Spider-Man Miles Morales gespielt und die Stadt ist schon auch sehr beeindruckend,
ja, da ja, muss also ich sagen. Der Anfang von Miles Morales, wo du so mit deinem Kollegen da durch den Christkindlmarkt spazierst,
ja.
Das ist schon, das habe ich mir schon auch gedacht.
Wow. Ist das für die PS5?
Ja, es gibt es auch für die alte, aber.
Sorry, ja. Gibt es für die Vierer auch noch, oder?
Ja.
Ja, weil das einzige Spiel, wo ich halt mir gedacht habe, so, boah, das ist ja nicht schlecht, wie das ausschaut, vor allem auch, wie viele Leute und wie viele Fahrzeuge da halt zum Sehen sind, das war eben bei Cyberpunk, wenn man aus dem Gebäude rauskommt und die Stadt zum ersten Mal sieht, das ist schon auch eindrucksvoll, aber das ist natürlich kein Vergleich jetzt zu dem.
Aber ist immer Cyberpunk so vorgestellt, wie das Thema ist?
Ja, ist es nicht, nein.
Ich habe mir gedacht, so ist Cyberpunk, nach den ganzen Ankündigungen habe ich gedacht, boah, also wenn Cyberpunk so ausgeschaut hat, dann hat immer gedacht, ja genau, so habe ich mir das vorgestellt, eins zu eins, so habe ich mir das vorgestellt.
Weil ich habe halt schon gedacht, so, wenn du jetzt einfach nur mit der Drohne über die Stadt fliegst und du schaust einen gewissen Winkel in so einen Straßenzug rein, dann ist jetzt, wenn jetzt jemand in den Raum kommt und aufs Bild schaut und sagt, hey, ist das gefilmt oder ist es ein Videospiel, da kann man nicht sofort sagen, so wie früher, ja, ist ein Videospiel, sondern man muss schon mal hinschauen und so, schaut schon sehr fotorealistisch aus mittlerweile, zumindest was so Lichteffekte und Gebäude und Autos angeht. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, das okay, vielleicht schaut es dann besser aus, wenn man mehr Liebe einsteckt. Ich finde die Gesichter von den Passanten zum Beispiel, ja, die schauen jetzt bei manchen Spielen auch schon so aus. Also das hat mich dann nach dem Render-Intro ein bisschen enttäuscht und mir gedacht habe, ja, so schauen, das hat halt mit der Render-Sequenz gar nichts zu tun, wie dann die Gesichter von den Passanten ausschauen. Ist jetzt, finde ich, gerade.
Aber ich habe jetzt nicht so viele von den Passanten angeschaut, aber es ist jetzt nicht so, dass die dass da nur drei verschiedene Gesichter gibt. Das ist schon ziemlich abwechslungsreich, allein was die anhaben und so. Also
Die Gesichter wiederholen sich eher wie die Look. Also der Look von den Leuten ist schon sehr divers. Da sieht man nicht gleich einmal ab und zweimal. Ja, das stimmt.
Ja, aber sehr cool. Also bin ich schon gespannt, was da Neues möglich ist dann mit den neuen Konsolen. Aber ich denke, das wird halt alles erst passieren, wenn sie PS4 und Xbox One dann nicht mehr bedienen. Davor wird halt alles irgendwie abgespeckt sein.
Ja, und es ist halt oft schon so gewesen, dass irgendeine Tech-Demo halt wirklich beeindruckend ausschaut, aber es ist halt noch kein Spiel. Es kann sein, dass vielleicht das Spiel nie so ausschauen wird. Und wenn, kann trotzdem sein, dass es einfach ein schlechtes Spiel ist.
Ich meine, das war jetzt den Quicktime-Teil, der da vor dem Free-Roaming war, das war ja im Prinzip auch nicht wirklich ein Spiel. Also das war ja...
Das war nichts, was man nicht schon gesehen hat. Also war ich nicht beeindruckt.
Ja, das ist was, was jemand halt so in zwei Wochen machen kann und weiß, okay, da wird nie ein Spiel draus, ich will jetzt nur die Sequenz zeigen.
Ja. Also das war jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, wow, das war eher so, ja, also das...
Die Explosionen, aber das sagen ja eigentlich alle, so, okay, die Action-Sequenz, okay, cool, ja, ganz okay, aber dann in der Stadt rumfahren oder gehen oder fliegen, das ist das Beeindruckende.
Ja. Nein, also sehr cool. Also wer eine Konsole hat, soll sich das auf jeden Fall einmal anschauen. Das macht echt, ist echt Spaß. Also ich bin da auch ein bisschen umeinander marschiert und habe gedacht, schau mal das Wasser an. Da bin ich ein bisschen zum Wasser geflogen noch. Ich habe leider nicht mitgekriegt, was die ganzen Punkte auf der Karte sollen. Das sind so rote und grüne Punkte. Kann man da hingehen? Also ich bin da einmal hingegangen, da war aber dann aber nichts. Weil einmal habe ich die Info gefunden eben, woraus die Stadt zusammengesetzt ist. Aber dann mehr habe ich nicht mehr, also bei den anderen Punkten war irgendwie nichts. Habt ihr da noch was gefunden?
Nein, da habe ich gar nicht geschaut. Okay. Ich habe mir die ganzen Grafikmodi so ein bisschen angeschaut, da kann man sich dann anschauen, okay, wann werden halt dann die Flächen von so einer Werbetafel, wann wird die feiner unterteilt, damit einfach das besser ausschaut. So. Das hat man alles anschauen können. Und auch den Filter, dass das halt wie eine Matrix statt ausschaut, kann man ausschalten. Und dann finde ich, schaut es wirklich wie echt aus. Also der Grünfilter, was halt so im Film auch vorkommt, kann man ausschalten.
Was auch eindrucksvoll ist bei dem Ganzen, und da weiß man, also das kriegt man im ersten Moment gar nicht so mit, ist, wie der Sound eben sich dem Ganzen, wie gut es mit dem Sound gemacht ist, wie gut sich die Stadt da anhört. Wenn du jetzt irgendwo entlang gehst. Weil mir ist halt aufgefallen, wenn du mit der Drohne, kannst du ja deinen Charakter dann quasi spawnen direkt an dem Punkt, wo die Drohne ist. Und ich bin dann unter so einem Und das war eine Plane, das war so ein Parkplatz, der mit so einer Plane überspannt war. Und ja, wie sich das alles anhört, das ist auch cool. So wie sich die Stadtgeräusche verändern, je nachdem, wo du stehst. Das ist.
Ja, das sind doch mit unseren Kopfhörer auch sehr cool, ne?
Ja, ist nicht.
Unsere Biodynamics. Keine unbezahlte Werbung. Nein, war cool. Also, genau. Und jetzt vielleicht noch das Letzte, bevor wir dann nach einer Stunde 24 ins Hauptthema gehen. Wir haben uns Spider-Man angeschaut. No Way Home.
Gemeinsam, also wir drei waren alle in einem Ort.
Gemeinsam.
Das ist nicht ein Wohnzimmer von jemandem ist zum Podcast aufnehmen.
Gemeinsam. Der Andy hat ein Date gehabt und wir zwei waren mit.
Wir waren das andere Date.
Wir waren das andere Date. wir waren im Kino, Spider-Man. Dann haben wir nicht gedacht, dass ich mir denke, zwar mal einen Marvel-Film gehe, aber Spider-Man ist anscheinend gut genug. Ja, was sagt's als Marvel-Hater?
Wie sehr dürfen wir denn spoilen?
Ja, spoilern. Gar nicht, hätte ich gesagt.
Ja, ich glaube auch gar nicht.
Weil es ist echt noch nicht so lange raus. Und ich glaube, viele gehen einfach nicht Kino momentan.
Genau, und es ist, glaube ich, sogar noch so ein bisschen offiziell bei den ganzen Mediaseiten ein Embargo drauf. Also.
Ja, also mir hat er, so wie die Vorgängerfilme mit dem Tom Holland, sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, der beste von den drei, würde ich jetzt sagen, für mich.
Ich hätte gesagt, der beste von den drei ist Homecoming für mich. Der hat mir am besten gefallen, weil er irgendwie am Spider-Manigsten ist. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist halt, der Tom Holland wird da mehr oder wie in Civil War halt als Spider-Man irgendwie etabliert und gezeigt und erklärt. Und der Bösewicht war cool, weil der Keaton halt auch ein cooler Schauspieler ist. Nichtsdestotrotz war No Way Home, super unterhaltsamer Film, der war sehr lang, aber nicht langweilig, sondern sehr kurzweilig, wie halt die meisten Marvel-Filme sind, das kann man ihnen echt nicht vorwerfen, weil es sind ja so gut wie alle Marvel-Filme kurzweilig und eine gute Unterhaltung. Ich finde die Story cool und ich finde alle Schauspieler cool, das haben alle super abgeliefert. Gute wie böse, vor allem ein Bösewicht, ich will jetzt nicht sagen wer, aber es gibt da einen Schauspieler, der einen Bösewicht spielt, der unfassbar gut abliefert. Wenn man einen Film sieht, dann merkt man sofort, wenn ich meine. Es ist nur so, dass man halt wie, was ich das nennt man, glaube ich, Suspense of Disbelief, oder? Wenn man manche Sachen einfach hinnimmt, dass sie jetzt so sein müssen, damit die Story funktioniert. Und das ist für einen Marvel-Film sogar ein bisschen untypisch. Viel kommt mir vor, aber vielleicht verstehe ich einfach die Zusammenhänge jetzt nicht ganz. Es gibt gewisse...
Meinst du jetzt, weil so viel vom Universum gezeigt worden ist, die jetzt da keine Rolle spielt für den Film?
Nein, es gibt einfach eine Situation, also der Spider-Man kommt in eine Situation, wo man sich denkt, ja, okay, aber ich sage jetzt einmal, es gibt ja nicht nur... es gibt ja nicht nur die Superhelden, es gibt ja auch noch das Amt, sagen wir mal so.
Ja, das haben wir eh schon kurz nach dem Kino geredet. Ich glaube, das, was du da ansprichst, das ist einfach, um zu sagen, zwei Sachen zu sagen, dass das der Peter Parker so Spider-Man ist, dass er ans andere gar nicht denkt und dass er einfach auch noch so jung ist, dass er nicht allein damit, dass er meint, dass er nicht allein damit
fällt. Also nein, das meine ich nicht. Das ist voll schwierig, ohne zu spoilern. Ich meine eher, dass quasi ich verstehe nicht, wie die Story wirklich funktionieren soll, wenn man jetzt, da muss man wirklich ausblenden, dass er, ja, ich meine, der Peter Parker hat ja eine Sozialversicherungsnummer und also es ist ja eine echte Person in einer echten Welt und
aber das darfst du bei Marvel jetzt nicht, der Blip war ja auch, das haben sie dann auch, das war, wie gesagt, im Hauptfilm bei den Avengers, das ist glaube ich kein Spoiler, wenn das halt bis jetzt jeder gesehen haben, wer nicht, kann jetzt da ausschalten, da ist der Blip und dann holen sie sich alle wieder zurück und da haben sie auch nicht das Thema behandelt, was passiert. Die sind 5 Jahre weg gewesen. Jetzt sind sie auf einmal wieder da. Wie läuft das da? Wo wohnen die? Weil die Häuser von den Wohnungen sind schon vergeben wieder. Das haben sie dann im Winter Soldier, also Falcon
the Winter Soldier. Steuernachzahlen, was auch immer.
Behandelt genau das Thema. Aber das war jetzt im großen Film auch nicht. Vielleicht behandelt es das noch im nächsten. Also man darf ja nicht vergessen, der Spider-Man ist ja auch gleichzeitig, und deswegen sage ich, ist er für mich nicht der beste Spider-Man, weil er für mich ist auch der erste, also der Homecoming der beste, weil es da wirklich nur um den Spider-Man geht. Und der gefällt mir halt einfach besser wie der No Way, wie ist der zweite? Far From Home. Und der dritte ist, was man am dritten, das ist für mich fast schon ein bisschen ein Avengers-Movie vom Feeling her, weil da geht es um so viele Charaktere und um so viel mehr wie nur um Spider-Man, oder? Das ist nicht der Spider-Man gegen den Vulture wie im ersten, sondern da geht es ja schon, das ist auch kein Spoiler, Doctor Strange ist dabei, Multiverse ist ein Thema und es ist schon so ein bisschen Vorbereitung auf den neuen Doctor Strange-Film und die neue Phase im Marvel-Universum. Für das wird er ein bisschen missbraucht.
Ja, der Spider-Man kämpft halt hauptsächlich gegen seine eigenen schlechten Entscheidungen in dem Film. Das ist irgendwie...
Ja. Macht ihn aber auch
menschlich. Ja, macht ihn menschlich, aber das stimmt. Aber es ist... Es ist ein bisschen schwer herzunehmen, zu akzeptieren, dass das alles passiert, weil ein Teenager schlechte Entscheidungen trifft. Also das ist
irgendwie... Ja, aber du musst schon bedenken, dass es davor einen Film gegeben hat, wo er alles richtig gemacht hat und er ist jetzt in der Situation. Hm. Und deswegen meint er kann sich nur mehr so helfen.
Ja, stimmt.
Und schlechte Entscheidungen können ja zu Superhelden dazu, oder? Also wenn der Star-Lord da nicht auf dem Thanos losgeht wegen der Gamora, dann ist das alles auch. Wenn der Thor ihm Thanos den Kopf verpackt oder ja, Kopf verpackt und nicht die Hand. Oder? Also das sind alles schlechte Entscheidungen, ja. die zu großen.
Na, was das Star-Lord macht, war keine kleine schlechte Entscheidung, das war einfach klein. Das war einfach klein.
wo der Kevin zu mir gesagt hat, du magst den Star-Lord voll gern, gell? Dann sage ich, ja, finde ich voll cool. Ja, ja, hast du Avengers schon gesehen? Bin gespannt, ob du danach immer noch magst.
Ja, da bin ich echt im Kino geguckt und habe gedacht, hey, wow, ey.
Ja, aber das passt doch so super zum Charakter.
Ja, nein,
das
ist, ich weiß so nicht.
Super. Das ist genau der Charakter. Das wird genau das Star-Lord machen. Ich habe mir apropos, was ich noch geschaut habe, was da ganz gut passt zum Charakter, ist das Harry Potter Special auf Sky. Da ist eine 20 Jahre Reunion von Harry Potter, wo sie sich alle wieder treffen in Hogwarts, also in die Studie.
Das gibt's echt.
Ja, das gibt's echt. Und erzählen sie die Geschichte, einige werden sie eh schon kennen, dass der Regisseur vom dritten Teil, glaube ich, hat ihnen zum ersten Mal Hausaufgaben gegeben und hat ihnen die Hausaufgabe gegeben, sie sollen quasi einen Aufsatz schreiben über ihren Charakter. Und der Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe hat dann gesagt, ja, er hat halt da so eine halbe Seite geschrieben und hat sich gedacht, ja, ja, das reicht schon, das passt schon, das ist genau mehr, gibt es dazu nicht zu sagen, auch wenn die Joanne K. Rowling 400 Seiten Charakterentwicklung gemacht hat. Emma Watson, also Hermine, hat 12 Seiten in Schönschrift geschrieben und hat sie also alles perfekt, auch wie es der Charakter
macht. So wie in der Serie, also wie im Film halt.
Ja. Im Film, und Rupert Grint hat es einfach gar nicht gemacht, also der Ron, und hat es einfach gar nichts abgegeben und hat sich dann gedacht, was wird der Ron machen? Und der Ron wird auch nichts machen. Oder? Und hat dann einfach nichts abgegeben. Und der Regisseur, und er hat gesagt, ja gut, er ist gut damit durchgekommen. Der Regisseur hat es halt gut gefunden. Und gesagt, ja, genau, das ist genau das, oder? Und ich finde, das ist eben so der Charakter, wenn sie so Entscheidungen treffen im Film, die einfach so zum Charakter passen. Und ich finde, das vom Star-Lord hat voll gepasst und das beim Spider-Man, finde ich, passt auch zu dem Spider-Man, der er ist. Zum anderen Spider-Man hat es vielleicht nicht passt.
Der Tom Holland ist übrigens jetzt genauso alt, wie der Tobey Maguire war, wo er in 2001 oder 2, glaube ich, in ersten Spider-Man gespielt hat.
Geil.
Aber mir kommt vor, Tom Holland wirkt trotzdem viel jünger als der Tobey Maguire in seinem Film.
Nein, ich finde nicht, weil ihr habt jetzt ihr einen alten Trailer angeschaut und Tobey Maguire war 2002. Hat der eine sehr jung ausgeschaut.
Ja, aber das habe ich dem nie abgenommen, dass er. Okay, da ist er schon College. Du bist schon, oder? Beim ersten Spider-Man.
Ja, der arbeitet doch schon als Fotograf, oder? Ist er noch in der Schule überhaupt?
Er ist auf jeden Fall in der Schule noch, ja. Ja, das ist ja machen wir den Ausflug, Tablett, oder? Wo er fotografiert.
Genau, ja.
Weil er das Tablett auffangen kann, genau, in der Mensa. Was übrigens kein CGI war, hat er wirklich
gefallen. Sam Raimi nimmt kein CGI, das ist ja logisch.
Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe super Unterhaltung gefunden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen missbraucht gefunden für alles Weitere und ein bisschen zu komplex. Jetzt nicht einmal von der Handlung her, sondern vom Film her, oder? Also er hat irgendwie nicht dreimal aus sein können, aber es ist irgendwie so, ja, es ist irgendwie, ich finde ihn sehr komplex. Jetzt, wie gesagt, nicht vom Verständnis oder von der Story, sondern einfach vom Film an sich. Wie das erklären soll. Aber war gute Unterhaltung. Sehr, sehr unterhaltsam.
Ich möchte auch nochmal dazu sagen, dass es für mich auch eine Empfehlung gibt, den Schauen, obwohl ich jetzt ein bisschen am Negativsten geredet habe.
Komisch, obwohl es um Marvel geht.
aber ich habe den auch cool gefunden. Ich finde die ganzen, also ich finde die drei Spider-Man-Filme, ich finde alle drei cool und es sind wirklich, wenn man Spider-Man-Fan ist, dann wird man da richtig bedient. Ich finde die richtig gut. Und der Tom Holland ist wieder mal. Hat sich bewiesen als super Besetzung.
Ja.
Das wollte ich noch erwähnen, genau. Dass jetzt auch ohne Spoiler halt, dass der Tom Holland einfach der bessere Schauspieler war als die zwei Vorgänger Spider-Man. Das sieht man besonders, wenn es um emotionale Szenen geht, finde ich.
Ja, das. Du siehst schon, dass der andere, so blöd das klingt, der Tom Holland ist wahrscheinlich einer von den Schauspielern, die ich jetzt in der Riege mit die richtig großen Schauspieler der Zukunft stellen. Also ich sage nicht, dass er der nächste Leonardo DiCaprio ist, aber er ist sicher der nächste.
Der nächste Timothy Chalamet.
Er wird sicher seinen Oscar abrahmen mit der einen oder anderen Serie, mit einem oder anderen Film. Er hat ja auch da den Netflix-Film gemacht, wo er den den Kriegsfilm, den habe ich noch nicht gesehen. Aber der kann schon was, also der ist schon richtig stark.
Übrigens nochmal ganz kurz nochmal zu Don't Look Up. Der Timothy Chalamet spielt ja bei Don't Look Up so ein Punk, Skateboarder, der sehr stereotypisch dargestellt wird. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, der Look, der steht ihm richtig gut. Ich sehe da einen Film in der Zukunft, wo er so einen Glamrocker spielt. Weil
ja,
es passt ihm richtig gut. Hey, der.
Oder er spielt beim nächsten Jay and Silent Bob mit.
Ja.
Ja, na, sehr cool. Also gut.
Aber ich habe mir was aufgehalten, was ich dann vorhin halt schon früher erzählen habe müssen, mit Spider-Man Miles Morales, was ich gespielt habe auf der PlayStation 5. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen. In dem neuen Spider-Man-Film, und ich weiß nicht, bei den Älteren ist es ein bisschen mehr vorgekommen, man sieht ja eigentlich nie, wie er sich so durch die Stadt schwingt oder so.
Ja, schon.
Jedenfalls keine längere Szene. Nur einmal am Anfang
jetzt,
mit der Mary Jane.
Bei dem jetzt, oder?
Jetzt zum Beispiel beim neuen. Am Anfang mit der Mary Jane.
Sehr cool inszeniert.
Muss ja entkommen kurz und dann, da sieht man ein bisschen, und das ist eher eine coole Szene, finde ich, wie man es so mit einer fixen Kamera und sich die Umgebung halt voll bewegt. Das ist voll gut gemacht. Und dann habe ich eben das Miles Morales Spiel gespielt und dann habe ich mir gedacht, okay, das schaut in dem Spiel einfach viel besser aus, als es jeder Film machen könnte. Die Animationen beim Schwingen und die Moves, die er drauf hat, das schaut voll gut aus. Und auch die Kampfszenen oder im Spiel halt, wenn man kämpft. Es ist im Film, gibt schon geile Szenen, wo er kämpft. Aber mir kommt vor, es kommt nichts da an so einem Free-Flow-Combat wie im Spiel. Wenn man dann irgendwie so eine Mülltonne nimmt und die wirbelt auf den Gegner wirft, unter die Beine durchrutscht und dann in Slow-Mo ins Kiefer druckt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Film so schnell mal rankommt.
Ja,
ist schon sehr cool
gemacht. Es ist, glaube ich, schwierig beim Film. Da muss man, glaube ich, so einen gewissen, weil ich kann mich erinnern, bei Civil War war es schon sehr auffällig, wie das Spider-Man einfach immer eine Computeranimation war, in vielen Szenen bei den Kämpfen. Und ich glaube, es ist halt schwierig, bei so einem Film den Grat zu finden zwischen, hey, das sollte schon nur ausschauen, als ob es in der echten Welt der echte Spider-Man wäre. Aber er soll sich halt auch so bewegen und durch New York schwingen wie der Spider-Man. Aber dann schaut es halt wahrscheinlich gleich einmal wie einfach ein Animationsfilm aus. Also ja. Das ist halt etwas, was die Wirklichkeit einfach nicht bieten kann wahrscheinlich.
Ja, das verzeiht man im Spiel, ja, dass es ein bisschen unrealistisch ist und dass vielleicht der physikalisch nicht korrekt ist, aber es schaut halt gut aus und das kannst du beim Film wahrscheinlich nicht machen. Das ist ein bisschen unfair, der Vergleich, aber trotzdem. Es gibt zum Beispiel, wie typischerweise im Kino, wir haben ja die 3D-Version gesehen und ich weiß nicht, ob das damit viel zu tun hat. Im Kino ist es immer noch so, wenn Szenen auf Nacht spielen, dann da geht einfach so viel Detail verloren und wenn schnell geschnitten wird, dann denke ich mir oft, okay, richtig viel erkennen du jetzt von der Szene nicht mehr. Mhm. Das ist in einem Spiel, was halt mit 60 Frames auf 4K läuft. Das ist einfach viel besser.
Aber das liegt, glaube ich, auch wirklich, da muss man die Schuld im 3D, der 3D-Technik geben, weil es ist, ich mag es mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil das Bild ist einfach so viel dunkler und das war jetzt bei Spider-Man nicht der Fall, aber manche Filme, und es ist generell, finde ich, im Action-Kino auch besser geworden, aber ich kann mich noch erinnern, so Mitte bis Ende 2010er waren ja oft bei Action-Sequenzen, das war ja ein Schnittgewitter, dass du ja halb wahnsinnig geworden bist im Kino. Und wenn das dann auch noch in 3D ist, mit dem viel dunkleren Bild, ja, Marco, du hast komplett recht, da sieht man dann einfach nichts mehr. Da ist dann, ja, kann man nur noch ahnen, was da passiert. Aber ich glaube schon, dass das viel eben an der 3D-Technik liegt.
Ich bin auch kein so 3D-Fan, vor allem jetzt mit den Masken ist halt auch nochmal mühsam, wenn er da und den Nebel auf die Haut. Was du als Brillenträger oder ihr als Brillenträger, ihr werdet Kontaktlinsen. wahrscheinlich eh kennt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein 3D-Fan, braucht es für mich jetzt auch nicht unbedingt. Das wird auch nicht, wenn es genutzt wird, dann wird es meistens irgendwie cheesy genutzt und das interessiert mich dann nicht. Und für mich war es 3D viel interessanter, wenn es quasi die Tiefe.
Ja, aber
Den
Effekt blendet das Gehirn ja nach 10 Minuten aus. Und man nimmt das ja nach 10 Minuten schon gar nicht mehr wahr, dass das überhaupt 3D ist. Weil
genau das wollte ich jetzt sagen. Am Anfang sieht man noch, das ist im Hintergrund, ja, cool. Ja. Und die wüssten immer, wann mal eine 3D-Szene in dem Spider-Man-Film jetzt dann nochmal in Erinnerung geblieben ist, weil es 3D war.
Eben, und vor allem die ganzen cheesy Sachen machen sie auch nicht mehr, oder? Zum Glück. Dass sie sagen,
das, was ins Bild pflegt und so.
Genau, jetzt lassen wir den Speer, der geht da ganz nah zum Publikum und so einen
Scheiß. Ich meine, das ist ja auch der Grund, dass das ist ja nicht von ungefähr, dass die 3D-Technik bei den Fernsehern eigentlich komplett verschwunden ist.
Ja.
Ja, ja, aber ich glaube, jetzt da redet wieder der Zyniker in mir. Ja, ich kann halt 5 Euro mehr verlangen im Kino. Da tun wir ein paar Brillen rein und dann ja. Zahlen sie mehr.
Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich würde es nicht vermissen. Also es gibt sicher Fans von dem Ganzen, aber wenn es jetzt heißt, dass sie im Metropol jetzt auf das zum Beispiel auf die Technik verzichten, ich würde da jetzt nicht, ich hätte da jetzt keine
3D-Nostalgie. Ich würde es auch nicht vermissen. Das haben wir jetzt gut gemacht. Also ich finde, wir sollten mal mit Metropol reden, ob wir nicht spoilerfreie Film-Reviews für sie machen sollten.
Oder spoilerfreies Popcorn-Reviewen.
Genau.
Ich bin dafür, dass wir in der nächsten Ausgabe noch, weil das ist jetzt der erste Marvel-Film, den wir zusammen gesehen haben, und wir könnten in der nächsten Ausgabe noch Spoilerwarnung einfügen und dann wirklich über die Story ein bisschen
mehr reden. Ein paar Sachen, über die ich gerne noch reden würde, ein bisschen ausführlicher.
Jetzt sind Sie voll auf Marvel
angeschlossen. Moment,
Vorsichtig.
Ich habe schon Blade geschaut, da hat noch keiner gewusst, dass das Marvel war.
Was bis jetzt keiner.
Ja.
Gut. Nachher. Ich habe, glaube ich, nichts mehr.
Nein, ich bin auch
da. Dann können sich die Zuhörerinnen jetzt da so an Jingle denken. Vorgeblänkel beendet. Und jetzt Hauptteil.
Und so.
1,5 Stunden ist Rekord, glaube ich.
Ja? Ist ein Rekord, ja.
Also circa.
Ja. Hauptteil. Hauptteil. Enti.
Hauptteil. Genau. Bitte. Also, der eigentliche Sinn dieses Podcasts ist ja, unsere ganze Vorfreude aufs Jahr 2022 Ausdruck zu verleihen. Also zumindest.
Ich habe gedacht, dass wir gratis Zeit kriegen. Ist der Sinn?
Ist das der Sinn 2026? Aber
Thema verfehlt.
Wir wollten ein bisschen einen Ausblick machen, auf was man sich dann heuer, oder zumindest der Michi und ich, bei Marco weiß das nicht so richtig, auf was wir uns denn freuen können heuer. Was denn so kommt.
Ach, das geschrieben.
Filmemäßig, serienmäßig und videospielmäßig. Und deswegen hat jetzt jeder von uns sich 2 Filme, 2 Serien und 2 Videospiele rausgesucht, auf die er sich im Jahr 2022 so freut. Und die Jungs wird noch festgelegt, wie wir es machen. Machen wir zuerst alle Filme, alle Serien und dann alle Spiele, oder sucht sich jeder abwechselnd das raus, über das reden will?
Ich glaube, jeder nimmt irgendwas, und wenn jemand meint, kann da gut anschließen mit seinem Pick, dann soll er einfach das machen, oder?
Alles klar.
Gut.
Wer will dann starten mit seinem was auch immer?
Ihr habt gesagt, der Michi, oder?
Ah, gut, passt.
Okay.
Wir haben jetzt schon viel über Filme geredet, viel über Spiele geredet, deswegen starte ich jetzt mit Serien. Mhm. Und eine der 2 Serien, die ich ausgesucht habe, auf die ich mich freue, ist Star Wars Andor.
Boah, das ist aber schwer.
Auf keinen Fall jetzt gerade erst ausgetauscht.
Ist das schwer, über die Lippen kommen, ha? Star Wars?
Ja, ich wollte es richtig sagen.
Was wie heißt
es? Weißt du, da will ich es richtig machen, damit nicht verarscht, weißt du, gleich wieder verarscht.
Ja, jetzt warst du wieder ein, der sich fühlt.
Ja. Star Wars Andor.
Hilf uns mal auf die Sprünge, ich weiß gar nichts.
Ihr habt sicher alle den sehr, sehr guten Star Wars Rogue One gesehen.
Jawohl.
Ja.
Wo es darum geht, dass quasi die Geschichte erzählt wird, wie die Prinzessin Leia in Besitz der Todessternpläne kommt. Also quasi der Film zwischen Episode 3 und Episode 4.
Ja, Grüße gehen raus an Kyle Katarn, der das früher gemacht hat, aber jetzt nicht mehr.
Genau, der ist einfach vergessen, der ist in die Legends geschoben worden. Ja. Großartiger Film. Ich glaube, Spoiler, sie finden die Pläne, lieber Games hier, die Prinzessin Leia. Und jetzt geht es eben darum, da ist der Cassian Andor, er ist prinzipiell ein Geheimdienstoffizier der Rebellenallianz und ist so ein bisschen der Anführer von, quasi zweite Hauptcharakter neben der Jyn Erso. Der Lead ist. Gespielt von Diego Luna. Diego Luna kennt man aus was kennt man? Flatliners, Rogue One. Was ist nicht Milk hat er mitgespielt, Contraband hat er mitgespielt, Elysium. Ihr kennt es wahrscheinlich nur aus. Der hat mitgespielt bei Dirty Dancing 2, Havana Nights. Vielleicht kennt ihn daher wer. Na, ja. Jedenfalls, er spielt in Cassian Andor und es geht eben darum, in Andor, in der Serie, erzählen sie quasi noch sein Leben als Spion der Rebellenallianz während dem Galaktischen Bürgerkrieg. Also das spielt 5 Jahre, bevor sie die Todessternpläne erbeuten. Und es ist also ein Spionage-Thriller.
Okay.
Also ich finde es ja ganz cool, dass die Star Wars-Filme, also die Filme, was jetzt abseits der großen Serie spielen, irgendwie so Themen haben. Man Rogue One ist ein klassischer Heist-Movie, oder?
Das ist eigentlich ein Kriegsfilm, oder?
Genau, ja.
Ist mehr
Kriegsfilm eigentlich sogar, ja. Stimmt, der Solo ist mehr der Heist-Movie.
Ich habe irgendwo mal gelesen in einer Kritik, Rogue One brings the war in Star Wars.
Ja, siehst du, da piepst mein R2D2 Tamagotchi zustimmend.
Traurig zustimmend.
Und da geht es eben darum, zu erzählen, was er da als Spion der Rebellenallianz quasi erlebt. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Also da freue ich mich schon richtig, weil ich eigentlich ein Fan von den ganzen zusätzlichen Filmen auch bin von Star Wars. Also weil sie eben genau das machen, worüber nur spekuliert worden ist, oder? Wie es bei die Klonkriege waren immer so ein Thema und dann hat man nicht gewusst, was sind die Klonkriege und dann haben sie eine Serie ausgebracht, Clone Wars, das ist tiefer erklärt und das finde ich halt so super, das ist gute Zeit, Star Wars Fan zu sein. Was ich auch cool finde von der Besetzung her, ist sein eben der Forest Whitaker ist wieder dabei, spielt in Saw Gerrera, war meiner cool, Meinung nach in Rogue One sehr viel zu kurz nur, weil Saw Gerrera ja ein ziemlich cooler Charakter ist. Der Ben Mendelsohn, der unser Mann für Bösewichte, nehmen Esposito, spielt wieder in Orson Krennic, also prinzipiell in Freund von Jyn Erso's Vater, der den Todesstern prinzipiell mitentwickelt. Stellan Skarsgård spielt mit.
Oh, okay. Hey, bin jetzt auch ziemlich gehuckt. Ja, hey.
Ziemliches Star-Aufgebot. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Also ich habe noch keinen Teaser-Trailer, noch gar nichts angeschaut. Ich freue mich einfach drauf.
Ich bin jetzt zum ersten Mal, dass ich was drüber höre von dir. Ich bin da jetzt ziemlich gehuckt, weil ich finde Rogue One und Solo ist ja nicht so gut angekommen, glaube ich, bei den Kritikern und bei der Kasse, glaube ich. Aber ich finde Rogue One und Solo so... Boah, das sind schon ziemlich weit oben, hey, was Lieblings-Star Wars-Filme angeht. Und Rogue One, sage ich, ist auf Nummer 1. Der gefällt mir voll gut. Der hat so viel starke Momente. Unter anderem gibt es in dem Film einen Moment, wo ich echt im Kino gehockt bin, hey, mit wasserigen Augen, und ich dachte, boah, scheiße. Da sagen die Rebellen, hey, wenn es das jetzt war, wenn unser Kampf jetzt scheitert, dann sind wir alle, wie wir da stehen, einfach nur ein Haufen, oder? Dann war alles umsonst. Mhm. Und das war so eine starke Szene. Und wenn du sagst, dass das so eine Art Spionage-Ding wird, wo es wirklich um so Militärspionage und so geht, hey, das taugt mir ziemlich, wenn das so wird wie bei Rogue One, weil der hat das richtig stark umgesetzt, finde ich.
Gemacht wird's, also kurz, Diego Luna hat auch noch bei Narcos Mexiko mitgespielt, falls ihr das gesehen habt. Es wird sicher gut, weil die Showrunner ist der Tony Gilroy, der bei Rogue One eben mitgeschrieben hat, also Autor war. Und der Stephen Schiff, der eben auch, der war vorher gedacht als Showrunner, der ist ja weit im Autorenteam, eben mit Tony Gilroy, Dan Gilroy und Bo Willimon, Und es sind 12 Folgen in der ersten Staffel. Und eben, sie haben auch mit dem Rick Famuyiwa, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Geredet, ne? Geredet für die Regie, der eben auch schon Mandalorian inszeniert hat. Also da ist jetzt schon eine Crew zusammen, die eine Leidenschaft haben und die das einfach auch richtig geil umsetzen. Also ich glaube nicht, dass noch viel schlechte Star Wars Filme und Serien von der technischen, also wie sie technisch gemacht sein können. Also das, die haben das schon drauf. Der Stil ist einfach, ich glaube, das ist jetzt in Stein gemeißelt, das wird einfach alles.
Ich habe jetzt gerade gegoogelt, weil Tony Gilroy ist mir so bekannt vorgekommen. Das ist der Typ, der Michael Clayton gemacht hat. Und das ist ein verdammt guter Film. Hey.
Der hat das Drehbuch für Armageddon geschrieben. Ne?
Aber kennst du das Michael Clayton
mit dem George Clooney,
ja?
Mhm. Ja, ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen.
Das ist echt eine Empfehlung. Hey. Das ist ein sauguter Film, wenn man so Anwaltskriminalfilme mag.
Aber auch kurz noch zum Tony Gilroy, also der hat die Bourne-Sachen gemacht. Also der weiß schon, wie man solche, also die Drehbücher geschrieben zu den Bourne-Sachen, der weiß schon, wie man solche Filme macht.
Tony Gilroy, hat der die Gilroy Girls da gemacht?
Ja, da hat er mitgespielt,
okay.
Die Gilroy Girls. Ja. Der hat er, glaube ich, die Café-Bar gehabt.
So ein Schild gehabt, das passiert schon noch das Jahr, die Star Wars Spy-Serie, oder? Was war ungefähr wann?
Dreharbeiten sind abgeschlossen, Mitte August 2021, also Covid natürlich, alles ein bisschen nach hinten gedrückt. Es waren 6.000 Menschen in der Umsetzung beteiligt. Nein, steht einmal noch nicht da, wann
ja, aber klar, wahrscheinlich das Jahr wird schon
stimmen. Aber auf jeden Fall dieses Jahr. Entweder im Mai oder im Dezember, je nachdem, wie halt klassische Disney-Fenster sein, Star Wars-Fenster sein normal. Aber eben, was ich da auch noch, was man da so taugt, ist, das spielt jetzt wieder in der Zeit, wo eben alte Star Wars-Fans sich wieder daheim fühlen, oder? Und da freue ich mich drauf, wieder mehr von der Welt zu sehen, mehr von den Charaktere, mehr von den Rassen, mehr von den Planeten, mehr von den Fahrzeugen, von den Waffen, von den Rüstungen, solche Sachen auf das Fall bei Andor halt.
Ich finde, dass die Star Wars Stories, also Solo und Rogue One und die Serien ja, die bedienen ja das Franchise wesentlich besser als die eigentlichen Filme mittlerweile.
Ja, natürlich, weil du halt einfach auch, das sind jetzt 12 Episoden, wahrscheinlich zu je 50 Minuten, oder? Da hast du einfach viel, viel, viel mehr Zeit, um Sachen auszuerzählen. Das ist halt der Vorteil einer Serie, oder?
Ja.
Und das ist, da steht immer noch die erste Staffel, also kann das ja sein, dass es da 2-3 Staffeln gibt und nachher hast du halt richtig Zeit. Das ist das Tolle, finde ich super. Ja, das war mein Tipp Nummer 1. Mein Tipp und mein Vorfreude-Film Nummer 1.
Serie.
Serie, genau. Ja. Soll ich jetzt gleich mit Serie fortfahren oder will wer anderer?
Würde gern eine Serie erwähnen. Also zuerst wollte ich mal erwähnen, das Thema ist vorgeschlagen worden und dann sind gleich irgendwie Listen da in WhatsApp aufgetaucht, so hey, das, nicht, dass es mir das wegschnappt und so, über was ich reden will. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin gar nicht so ein Vorfreude-Typ. Meistens warte ich, bis das rauskommt und dann spiele ich es oder schaue es und so. Und dann habe ich ein bisschen suchen müssen. Und bei Serien habe ich mir gedacht, eigentlich warte ich eigentlich auf nichts. Aber wenn man dachte, es ist schon eine Zeit her, dass man über Stranger Things was gehört hat. Und das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch das Jahr passiert. Und mich würde interessieren, wie es da halt weitergeht in der Serie mit, okay, die sind jetzt, glaube ich, getrennt, oder? Die Familien, die wohnen immer im selben Ort. Mhm. Und wie sie das machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann irgendwie wieder zusammenfinden, aber das interessiert mich ein bisschen. Und man hat ja viel, sag mal, der 80er-Jahr-Hype, glaube ich, ist schon ein bisschen abgeklungen. Also ich würde da nochmal was vertragen.
Ja, also 80er-Jahr kann es für mich sowieso nie genug geben. Stranger Things auch nicht. Ich bin ein riesen Fan. Ich bin auch gespannt, weil Stranger Things lebt halt sehr viel von diesem gemeinschaftlichen Vorstadt, Kinder fahren mit Radl zu Nachbarn, so wie wir es halt auch gekannt haben, Setting. Weil auch bei Stranger Things, 3 war es, glaube ich, wo die Elfi da kurzzeitig in der Stadt unterwegs ist und ihre Schwester sucht.
Das war, glaube ich, beim zweiten.
Nein, das ist der zweite, glaube ich.
Da war es beim 2, ja. Das hat für mich nicht funktioniert. Das war der Teil von der Serie, wo ich langweilig. Was schon funktioniert hat, war, wo die jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf. Die Schwester von Mike und ihr Freund, der Bruder von Will, zu den Verschwörungstheoretikern gegangen sein. Mhm. Das hat wieder für mich funktioniert, weil es war wieder in einem abgeschlossenen Raum.
Ja, weil der Schauspieler, aber der Schauspieler der Hammer ist, deswegen.
Weil der Schauspieler großartig ist. Und das ich habe ein bisschen Angst, dass sie das jetzt vielleicht in eine große Stadt oder so verlegen.
Wie ist das zufällig? Sind da die Dreharbeiten schon abgeschlossen oder haben die schon begonnen oder wie ist denn da der Status?
Ich meine, es hat 2 Trailer gegeben, oder? Schon? Ein Teaser und ein Trailer vielleicht?
Ja.
Also ich hätte jetzt gesagt, sie sind abgeschlossen.
Okay. Die müssen abgeschlossen sein, weil sonst sind die Schauspieler
auch abgeschlossen. Eben. Weil es kann das, was ich mir mal gedacht habe, gar nicht mehr passieren. Du sagst, die Schauspieler sind zu alt. Ich würde das gar nicht so verkehrt finden, wenn sie ein bisschen eine Pause machen, dass die Schauspieler ein bisschen älter sind und dann spielt die nächste Staffel Stranger Things in den 90s.
Ja.
Das ist da die...
Ja.
War ganz witzig,
ja.
Wird aber nicht passieren.
Da kriegen sie auch ein Tamagotchi.
Ja.
ein Demogotchi.
Ja, also das ist meine Serie, ohne jetzt viel zu wissen, was jetzt in der neuen Serie kommt. Und ich glaube, es sind immer noch die Duffer Brothers, oder? Die das wahrscheinlich jetzt noch produzieren. Mhm. Regie weiß ich nicht, wer das macht. Ja, also 80er Jahre direkt in die Venen. Also das... Dann nehme ich noch.
Nehme ich mit.
Es gibt schon so ein paar, paar Geschichten, was sie so vermuten. Es gibt ja schon ein paar Trailer, aber ich weiß, die Story, irgendwas mit dem. Da war doch das mit dem Haus. Da gehen sie doch alle in so ein Haus. In so ein Out-Horror-Haus.
Ja, das ist noch nie vorher gewesen. Das kann jetzt genauso es sein. Also
da steht jetzt gerade ein Gruselhaus wie bei American Horror Story. Nachdem zweiten Teaser bereits viel Raum für Spekulationen ließ, überraschte Netflix die Stranger Things Fans im dritten und ersten richtigen Trailer, der reichlich Grusel verspricht. Demnach erkunden die Jugendlichen ein Horrorhaus.
Ist ja irgendwie 2022 wird ja ein Wahnsinns-Serienjahr, glaube ich, weil extrem viele Sachen auf Haie verschoben worden sind. Und eben Stranger Things wird auch wahrscheinlich heuer kommen. Hoffen wir zumindest, also ich auch mittlerweile. Und ich denke, das ist mal aufgefallen, wie gory die dritte Staffel war. Die war ja wirklich fast so ein bisschen der Thing-artig, wie die 80er-Jahr-Body-Horror-Filme.
Voll.
Mhm.
Voll.
Und vielleicht nehmen sie das Feeling, das Horror-Feeling ein bisschen mit. Und weil vielleicht haben sie...
Ich würde es ja auch cool finden, wenn sie so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wenn es jetzt vielleicht gar nicht einmal wieder um Upside Down, wieder um Demogorgon und Demon geht, sondern wenn es vielleicht ein bisschen so ein Slasher wird.
Wenn du nichts dagegen, das wäre cool.
Oder so Horror, das ist so ein klassischer 80s Horrorfilm.
Ja, aber glaubst du nicht, dass das Upside Down wieder eine Rolle spielen wird, weil der,
doch,
es gibt ja jemanden.
Ja, der Hopper muss eben, ja genau. Wahrscheinlich... Irgendwie zurück.
Ja.
Oder jemand, man kann jetzt viel spekulieren, aber er war ja nicht da, wo alle anderen waren am Ende.
Ja, genau.
Ja. Ja, bin ich gespannt. Also auf Stranger Things freue ich mich immer. Also Stranger Things ist auch was für mich, das ist bei mir ganz klar in der Liste mit Ghostbusters, Harry Potter, Zurück in die Zukunft. Wirklich. Also das ist für mich ganz, ganz oben in meiner Liste von Popkultur. Liebhabereien.
Dann würde ich weitermachen mit dem Film.
Serie.
Mit Serie? Wenn
du jetzt keine Serie nimmst, bist schon raus aus dem Podcast.
Okay, dann nehme ich halt die Serie.
Ja, es müssen 3 Serien hintereinander sein. Das ist the rule of 3.
Okay, gut. Dann nehme ich eine Serie, und zwar eine Serie, die auf einem Franchise basiert, das Steven Spielberg miterfunden hat, und zwar die Willow-Serie, die heuer kommen soll. Kennst du
Ist es Star Wars?
Kennst du dich noch erinnern an Willow?
Das ist der kleinwüchsige Magier.
Genau.
Ist es nicht auch von George Lucas?
Eben, sag ich ja.
Das ist Steven Spielberg.
Entschuldigung, habe ich mich verredet.
Ja, aber die sind Bari, haben wahrscheinlich Bari was gemacht, oder?
Das weiß ich. Willow, genau. Ich weiß es nur von George Lucas. Und zwar war das ein Fantasy-Film aus den 80er Jahren. Und das war für mich bis in die frühen 2000er Herr der Ringe gekommen ist, war das für mich der neben Legend mit dem Tom Cruise, war Willow so für mich der Inbegriff von Fantasy-Film. Also der hat für mich alles gehabt, was ich mir von einem Fantasy-Film erwartet. Mit dem. Wie heißt der nochmal? Der Saint-Schauspieler? Ja, Spinni. Der Val Kilmer spielt in schwertschwingenden Actionhelden. Ja. Es gibt böse und gute Zaubererinnen. Und ja, es ist wirklich ein fantastischer Film. Ich habe den voll oft gesehen als Kind. Es geht darum, dass die böse Herrscherin eine Weissagung kriegt, dass eine von die, es gibt die großen und die kleinen Leute und eine von den großen Leute soll ein Kind gebären, das sie vom Thron stürzen wird, und deswegen nimmt sie alle schwangeren Frauen im Reich gefangen, und das Kind kommt dann auf die Welt und wird dann trotzdem rausgeschmuggelt aus dem Gefängnis und gelangt dann über Umwege ins Dorf, in das Dorf von die kleinen Leute. Und ja, es ist ein voll schöner 80er-Jahr-Fantasy-Film, ist auch eine volle Empfehlung. Und da habe ich gehört, dass heuer die Serie anscheinend an den Start kommen soll. Und da freue ich mich schon voll drauf, weil ich glaube, ich habe da ziemlich Lust von dem Franchise, kann man nicht sagen, aber die Welt, wie sie in dem Film dargestellt wird, hat mir als Kind richtig gut gefallen. Ich muss sagen, es ist einer von den Filmen, die ich als Erwachsener nicht mehr gesehen habe. Ich habe da nur noch die Erinnerung daran, dass ich den so extrem oft als Kind gesehen habe. Aber die Serie, da freue ich mich schon sehr drauf. Hoffe, dass das schöne Fantasy-Unterhaltung wird.
Ich hab den Film nie gesehen, an Willow, weder als Kind noch als Erwachsener. Aber wäre man jetzt nach deiner Erzählung einmal anschauen, weil ich, wie gesagt, ich liebe 80er-Jahr-Filme und bin eben auf der Suche, und das stimmt, den habe ich noch gar nicht gesehen, ist George Lucas. Ja, mal
schauen. Der ist echt cool.
Hört sich auf jeden Fall interessant an. Und die Serie erzählt jetzt was weiter? Also
das weiß ich nicht. Da habe ich leider nichts drüber. Ich weiß nur, dass der Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt, der ist ja ziemlich bekannt. Der spielt auch wieder mit. Und ja,
mehr. Warwick, glaube ich, heißt er.
Warwick, genau.
Warwick Davis.
Der hat eben die Hauptrolle gespielt, neben dem Val Kilmer im eigentlichen Film, und der spielt eben auch wieder mit. Der Val Kilmer wird leider aus gesundheitlichen Gründen, schätze ich mal, nicht mitwirken. Oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob sein gesundheitlicher Zustand das überhaupt zulassen würde. Aber ja, freue mich sehr drauf. Wie gesagt, ich weiß leider jetzt so über die Story nichts. Ich schätze aber, dass es quasi einfach anschließt an dem, aufgrund einfach vom Alter, vom Hauptdarsteller.
Bin ich gespannt. Haltest du uns am Laufen?
Ich habe nicht gehört vorher, dass das überhaupt kommt.
Ja, nicht.
Aber es ist ja eigentlich eh überraschend, so Serien, also wenn du es jetzt nicht erzählt hast, die wäre wahrscheinlich aus dem Nichts für mich gekommen. Und so wie halt Wheel of Time momentan, glaube ich, auf Amazon Prime so, was man schon mal gehört hat, und dann ist da, und dann schauen die Leute das und denken, oh, ist eigentlich gut. So, hat vorher nichts gewusst, wobei das ein Riesenuniversum ist, glaube ich.
Ja, ich habe das vorher auch nie gehabt oder selten eigentlich. Das war jetzt der Foundation, war das einzige Mal, dass ich mir gedacht habe, ah cool, dass das verfilmt wird. Ansonsten, weil Wheel of Time ist ja auch so eine ziemlich große Romanserie, oder? Ist ja ganz bekannt unter Fantasy-Fans, glaube ich.
Ich kenne nur das Videospiel dazu, was ich gespielt habe. Typisch, oder?
Jetzt muss ich kurz, hört es mich?
Bei mir bricht es immer wieder ab.
Wir haben leider technische Probleme. Ich hoffe, dass es nicht.
Ja, bei wem denn?
2:05, das schreiben wir irgendwo auf, und dann kann ich da einen Cut machen.
Ja, wenn man sich jetzt nicht wirklich dafür interessiert, wenn man jetzt natürlich Wheel of Time Fan ist, dann wird man das natürlich wissen. Aber ansonsten, wie du sagst, kommt sowas einfach aus dem Nichts immer halt.
Ich finde, da könnte man mal eine eigene Episode drüber machen, über Sachen, die einen massiv überrascht haben, von denen man davor nichts
gehört hat. Nummer 1, Corona.
Also, ich wollte PS5 sagen, aber okay.
Mei.
Ja. Oh, Mann, nicht. Gell? Er hat das letzte Mal hat er so zur Sau gemacht.
Ja,
das
ist doch echt ein bisschen laut. Weil der Jari dann, halt, der Enti jahrelang mein Geburtstag immer vergessen hat.
Der Jari Enti lang mein Geburtstag
vergessen hat. Fantastisch.
Ja.
Geil, ja.
Aber ja, guter Tipp, Enti. Für
okay. Danke, Enti. Du haltst uns am Laufen.
Jawohl.
Gut, dann mache ich weiter. Übernehme da gleich wieder das Zepter mit Filmen. Würde ich jetzt gleich weitermachen. Und da für mich ganz oben, ich meine, es kommen unglaublich viele, unglaublich tolle Filme, Fortsetzungen. Marvel hat wieder unglaublich viele Sachen, auf die man sich freuen kann. Aber ich habe keinen Marvel-Film genommen, ausgewählt, sondern Jurassic World. Die nächste Jurassic World und wahrscheinlich der letzte.
Das glaube ich auch schon so weit ist, dass das der letzte war.
Jurassic World Dominion heißt er. Und ist der dritte Teil der Jurassic World Serie, also Fortsetzung der Jurassic Park Serie. Und ich bin einfach ein riesen Jurassic Park Fan und ein riesen Dinosaurier Fan, deswegen kann es für mich von den Filmen nicht genug geben. Ich bin zwar da ist die Vorfreude und das Bangen ist da ein bisschen, haltet sich da die Waage. Sie freuen mich massiv drauf, habe aber ein bisschen Angst, wie sie jetzt mit dieser Story weitermachen, nachdem ja Jurassic Park dem Namen nach im Park spielt. Jurassic Park 2 und 3 geht immer wieder zurück auf die Inseln, auf den Park. Jurassic World 1 ist dann quasi, was wäre, wenn der Jurassic Park funktioniert hätte? Und dann wieder nicht funktioniert. Und Jurassic World 2 ist dann prinzipiell ähnlich wie Jurassic Park 2, wo sie wieder zurück auf die Insel kommen, da der Park nicht mehr aktiv ist. Und jetzt gehen sie prinzipiell ähnlich wie bei der Jurassic Park Serie komplett von den Inseln weg und bringen die Dinos quasi zu den Menschen. Und ich hoffe, und deswegen sage ich, ist es ein bisschen mit einem lachenden und einem lachenden und einem zweifelnden Auge zu sehen, wie sie das lösen, wie sie das machen. Machen sie das cool oder wird das ein bisschen wie bei Rampage zum Beispiel. Der Film, den ich zweimal angeschaut habe und beim zweiten Mal erst am Ende draufgekommen bin, dass ich ihn schon mal gesehen habe.
Mir kommt halt vor, dass die Verantwortlichen in der Jurassic Park und in der Jurassic World Welt eine extrem flache Lernkurve haben, hey, was Generieren und Aufziehen von Dinosaurier angeht. Die haben ja immer die gleichen Probleme, oder?
Ja, schon. Aber es ist ja es sind immer die gleichen Probleme und die gleichen Probleme sind meistens Leute mit Geld.
Ne.
Oder? Weil bei Jurassic World 2 ist es ja auch das, wo der eine dann draufkommt, dass die Dinosaurier auch irgendwie verkaufen kann und dann die komische Auktion da macht.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, das, was wir im Film sehen, ist ja auch vielleicht gar nicht allen bekannt in der Welt. Vielleicht, die wissen ja vielleicht gar nicht, dass die das probiert haben und gescheitert sein aus den und den Gründen, oder? Dass sie sagen, okay, die sind zwar gescheitert, aber wir machen das jetzt anders und richtig oder so.
Ja.
Ich bin auch gespannt, wie sie die ganze Klongeschichte weitererzählt. Ich meine, ich glaube, ich sage kein Spoiler mehr jetzt bei Jurassic World 2, das gefallene Königreich. Kommt ja das kleine Mädchen am Ende drauf, dass sie ein Klon von ihrer Mama ist. Oder? Also, dass sie eigentlich gar nicht die Tochter ihrer Mutter ist, sondern der Klon ihrer Mutter.
Kann mich gar nicht mehr erinnern. Der zweite ist irgendwie nichts in Erinnerung geblieben.
Also, am Ende des Tages sind sie da im Keller mit eben der Enkelin ist es eh die Enkelin? Ich habe auch schon länger nicht mehr gesehen. Die Enkelin vom Mitgründer, Miterfinder von der Technik war es, glaube ich. Und sie ist da im Keller und da geht es darum, lassen wir die Dinosaurier frei oder behalten wir die Dinosaurier unter Verschluss quasi. Und dann ist eben das Thema, dass sie sie freilässt, weil sie auch ein Klon ist.
Ja, klingt total logisch.
Ja. So irgendwie, also, ich meine, die Filme funktionieren ja immer noch voll gut. Die haben ja wahnsinns Einspielergebnisse an der Kinokasse. Also der Erfolg gibt ihnen da ein bisschen recht. Aber Jurassic World 1 habe ich mir noch angeschaut. Und da habe ich dann aber das Gleiche gemacht, was ich bei Jurassic Park 3 gemacht habe. Das hat mich irgendwie verloren. Das ist etwas, was ich gern mögen möchte, aber ich habe da irgendwie keine Emotionen mehr.
Ja, weil du früher gerade Dinosaurier gehabt hast.
Ja.
Deswegen vielleicht.
Das ist eines von den ganz wenigen Sachen, denen ich entwachsen bin, irgendwie die Dinosaurier und Jurassic Park Dinge. Also das.
Man, vielleicht kannst du ja wieder zurückholen, weil Jeff Goldblum wieder dabei ist, Sam Neill wieder dabei ist, Laura Dern wieder dabei ist. Also der Original Jurassic Park Cast spielt wieder mit. Und Chris Pratt, unser Mann für Action.
Der Super Mario.
Super Mario. ist halt einfach, er macht halt einfach Filme, die unterhaltsam sein.
Ja, das stimmt schon, ja.
Weil er halt einfach ein guter Typ ist. Deswegen werden wir den auf jeden Fall anschauen. Freue mich auch drauf. Hoffe aber, dass sie es nicht versauen. Oder dass sie es zumindest cool lösen. Oder dass es zumindest unterhaltsam ist. Aber hauptsächlich hoffe ich, dass sie es nicht versauen. Wobei, wie gesagt, ich bin ja da auch so, ich meine, wenn es denen jetzt versauen, es gibt trotzdem immer noch gute Filme in dem Franchise, den man sich immer anschauen kann, die immer gut sein werden, auch wenn der letzte jetzt vielleicht nicht gut ist.
Aber das ist schon so eine eigene Art von Vorfreude, die man mittlerweile hat, oder? Man ist schon so irgendwie so, vorsichtige Freude, weil man ist einfach schon ein gebranntes Kind, was so Fortsetzungen und Remakes angeht.
Ja, wir haben ja noch nicht über Ghostbusters geredet, was wir noch irgendwann einmal machen werden. Aber ja. Ja, es ist schwierig. Gerade so, wie wir geredet haben. Wann ist es einfach mal an der Zeit zu sagen, lass mal kurz
sein? Geht es jetzt um den Podcast und die Aufnahme, oder was?
Genau. So. Nein, genau, das war mein Film.
Ja, da schließe ich gleich an, weil bei Filmen, da habe ich mir gar nicht erst die Liste durchgeschaut, was da rauskommt, weil da habe ich noch weniger Berührungspunkte fast wie bei Spielen und bei Serien. Und das Einzige, was mich halt letztes, oder war das vorletztes Jahr schon überrascht hat, waren die John Wick-Filme. Und ich glaube, es ist eine neue Produktion, ziemlich sicher sogar. Und der soll, glaube ich, auch das Jahr kommen. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist der Grund, wieso der Keanu Reeves im neuen Matrix so ausschaut, wie er ausschaut, glaube ich sogar John Wick, oder? Kann das sein?
Cool. Kann ich mir vorstellen,
dass er gesagt hat, nein, die Haare bleiben dran in Matrix. So, ich muss in John Wick drehen, Leitl. Ich kann, wenn ich die Haare abschneiden. Und ja, auf das freue ich mich, ohne irgendwas zu wissen. Aber die haben mich bis jetzt nicht enttäuscht.
Na, John Wick ist für mich auch so ein Ding, das funktioniert einfach. Und da können sie einfach, es ist halt ein more of the same, oder? Irgendwie.
Ja.
Das ist jetzt, der erste war beeindruckend, der zweite war cool, weil man einfach gern nach dem ersten so coolen Film einen zweiten hat. Der dritte war dann schon so ein bisschen der vierte kann jetzt durchaus wieder unterhaltsam sein. Also
ja, jetzt interessiert mich eigentlich mehr. Jetzt haben sie bei den ersten drei Teilen, beim ersten eigentlich noch nicht, aber beim Teil 2 und 3 haben sie schon eine coole Welt so aufgebaut. Mhm. Und da will man jetzt schon ein bisschen wissen, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, ohne Spoiler zu sagen, Warnung, ein bisschen Cliffhanger beim dritten, das Ende.
Ja.
Ja. Boah. Ja. Schauen wir, wie es weitergeht.
Das ist was, auf das ich mich auch schon freue, nachdem ich das letztes Weihnachten durchgebinged habe, die ganze Serie. Und ja, Marco, wie du sagst, hier die Welt, die da etabliert wird, mit die ganzen Leute, die da gewisse Funktionen haben, allein die Telefonistinnen, die ganzen
Serienkiller, alle tätowiert. Das ist voll cool.
Ja, die ganzen Auftragsmörder miteinander vernetzen. Das ist schon cool gemacht. Mir hat das Satz noch.
Der John Wick kann durchaus so ein neuer James Bond werden, oder? Eigentlich. Könnte er, aber ich glaube nicht, dass sie die Muse oder so haben, so viele Filme zu drehen, aber das ist irgendwie so ein cooler James Bond. Oder? Der hat ein paar Gadgets, der hat die Skills zum Fighten, da ist irgendwie ein größeres Universum, also ein größeres Unternehmen oder ein größeres Konstrukt dahinter. Das war schon ganz geil. Fühlt sich aber so an für mich.
Ja, James Bond eher so. James Bond vielleicht nicht, weil er ist ja schon so, der arbeitet ja für niemanden eigentlich in dem Sinn. Der ist ja, der hat ja keinen Auftraggeber. Der ist ja quasi.
Ja, aber nein, er ist halt so schon irgendwie so reingerutscht. So, und jetzt ist für den dann gefallen und dann für wen anderen und so.
Ja. Gibt es eigentlich ein John Wick Videospiel?
Ja, gibt es.
Ist das
irgendwie so ein rundenbasierendes Kampfsystem, glaube ich.
Okay. Man
hat das.
Total
ja, passend. Das gedacht,
ja, aber ich glaube, es war ganz okay, aber ich glaube, es hat jetzt nichts Neues erzählt in der Story, da ist es eher mal.
Gibt es schon wirklich Computerspiel? Ja, es gibt so ein Match 3. So Diamant, da musst du drei Diamanten der gleichen Farbe zusammenbringen.
So und ein Gigawatschen.
Macht ein Kombo. Wir haben uns gedacht, das passt perfekt.
So ein Tauschkartenspiel, so wie Yu-Gi-Oh! Stelle ich mir das vor.
Genau. Ja, nein, das ist ein cooles Universum. Das haben sie ganz cool gemacht. Ja. Finde ich auch ganz super. Hat Spaß gemacht. Ich habe es ja ganz, ganz lange vermieden, weil wegen dem Hund.
Ja.
Dann hab ich echt, deswegen habe ich es ganz, 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 ganz lange nicht angeschaut. Und das ist jetzt, wenn ich daran denke, immer noch sehr traurig.
Ja.
Ja. Andy?
Den Film, auf den ich mich 2022 freue, der ist ein bisschen noch, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der wirklich heuer rauskommt, weil man relativ wenig darüber weiß. Allerdings ist er bei IMDb jetzt als in Production gelistet und auf diversen mehr so halb vertrauenswürdigen Filmseiten wird er für 2022 angekündigt, und zwar als Zemeckis-Film, und zwar Who Framed Roger Rabbit 2. Der zweite Teil von Falsches Spiel.
Ich schmelze, ich schmelze.
Genau, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Das ist auch so ein Film, glaube ich, aus unserer Kindheit, oder? Den wir alle zur Genüge gesehen haben.
Ja.
Der ist 1988 ausgekommen, war ein Mördererfolg. Es geht darum, dass die Cartoons, also die Zeichentrickfiguren, die man in die Cartoons sieht, die sind nicht gezeichnet, sondern das sind einfach lebende Toons, die so ausschauen, wie sie ausschauen, und wenn man sie einfach abfilmt, dann hat man einen Cartoon. Und die leben in Toontown, und der Roger Rabbit ist ein Star, ein Toonstar, der quasi
der Toonstar,
der Toonstar, der geframed wird, und ihm wird ein Mord angehängt. Ja, und das wird dann so ein ja, teilweise schon so Film-Noir-artige, halb Action, halb Kriminalkomödie mit Bob Hoskins in der Hauptrolle, der mit Roger Rabbit versucht, vor die Leute, die ihn hintergehen wollen, zu retten.
Und wer spielt noch mit?
Der Dr. Emmett Brown.
Okay.
Christopher Lloyd als, ich weiß nicht, wie er heißt, der Richter, oder? Der spielt so einen bösen Richter, genau. Der eine Möglichkeit gefunden hat, einen Thun umzubringen. Nämlich mit der Suppe, das ist so eine Art Tintenkiller-Flüssigkeit.
Ich schmelze, ich schmelze. Und eine der traurigsten Szenen in einem Animationskinderfilm. Nämlich wie er den kleinen Schuh, wie die Tinte vorführt und den kleinen süßen Schuh. In die Tinte.
Ja, Mörder ist es eigentlich.
Absoluter Mörder.
Mhm. Ja, Bambi ist ja scheiße gegen.
Ich finde das trauriger mit dem Schuh.
Also. Das ist auf Bambi-Level.
Ja, ist jetzt, also,
ist auf,
okay.
Es ist auf der Bär-Level.
Was? Bärenbrüder.
Der
oder?
Bär?
Was? Bärenbrüder, bitte? Oder? Oder?
Nein, der Bär. Sagt sie, ich habe den Bär nicht gesehen.
Aber auf einer Skala von 0 bis Cool Runnings, wie traurig ist es?
Achso, ja, der Schuh, ja, der ist schon. Ich sage jetzt mal 8,5
von Cool Runnings.
Vom Wort. Und falls ich spiele mit Roger Rabbit, da hört man schon extrem, also es gibt immer nur Gerüchte, was mit dem Film eigentlich ist, weil da war ziemlich schnell einmal in Planung, dass man eigentlich einen zweiten Teil macht und den hätte der Steven Spielberg drehen sollen. Und geplant wäre gewesen, man hat dann ein Skript geschrieben, da hat es schon ein fixfertiges Drehbuch gegeben, und das hätte so ausgeschaut, dass da das hätte in der Vergangenheit gespielt, wo man gezeigt hat, wo der Roger Rabbit herkommt und wo er sei. Damalige Freundin und dann im ersten Teil die Frau kennenlernt, nämlich die Jessica Rabbit. Und der Film, da hat es einen Arbeitstitel gegeben, der hätte geheißen Roger Rabbit, The Toon Platoon. Und die Story wäre gewesen, dass der Roger Rabbit die Jessica kennenlernt und die würde dann nach Nazi-Deutschland entführt werden und er müsste dann zusammen mit anderen Cartoons nach Nazi-Deutschland und die Jessica Rabbit aus den Händen eines Nazischargen retten. Und Steven Spielberg ist dann aus dem Projekt ausgestiegen, weil er gerade Schindlers Lichter gedreht hat und er deswegen...
Ich wollte jetzt einen Witz machen mit Schindlers Lichter. Ja, okay.
Genau, der wollte eben keinen Film machen, wo quasi die Nazi-Zeit so komödiantisch behandelt wird, weil er eben gerade Schindlers Lichter gemacht hat damals.
Aber der, ist der irgendwie bestätigt schon oder ist der noch irgendwie...
Nee, das haben sie dann lassen, in die Jahre das Skript komplett überarbeitet. Das hätte damals am Broadway spielen sollen und bei Walt Disney waren sie ja begeistert und wollten das auch, weil das halt früher so Erfolg war, nochmal machen. Und sie haben dann quasi das als Broadway-Geschichte dann überarbeitet und dann haben sie schon Songs geschrieben. Ich glaube, da schon 5 Songs in Auftrag gegeben. Also der ist schon mehrfach so halb angefangen worden, der Film. Und das Lustige ist, ich habe ein bisschen recherchiert und einen von den Songs, die man für Roger Rabbit Teil 2 geschrieben hat, der ist 2008 auf dem Debütalbum von der Carrie Butler aufgenommen worden. Kann man sich auf Spotify anhorchen für die richtigen Roger Rabbit Nerds. Der Song heißt This Only Happens in the Movies. Ja, und das hat man dann deswegen lassen wieder, das war auch schon ganz weit, weil sie damals dann die Cartoons mit CGI machen wollten. Und dann hat man an so Dash-Szenen gedreht und da waren es bei Walt Disney überhaupt nicht begeistert, weil die Cartoons halt total bescheuert ausgeschaut haben in CGI. Und seit 2009 ist der Zemeckis selber wieder interessiert, das Ganze zu machen. Und anscheinend liegt es jetzt bei Walt Disney und ist eben als in Production gelistet. Mhm. Der Bob Hoskins ist 2014 leider verstorben, der wird nicht mehr mitspielen, aber der Alan Silvestri wird wieder die Musik schreiben. Das ist ja der George Lucas und der Williams sind ja der Robert Zemeckis und der Alan Silvestri. Ja, und ich hoffe, dass Silvestri hat auch schon für Roger Rabbit 1 die Musik geschrieben, weil dafür Zurück in die Zukunft und wie heißt der mit dem Tom Hanks, der ganz berühmte Film von 1994?
Für Forrest Gump.
Ja.
Der, was in der Zukunft spielt.
Ja, die zwei haben schon ziemlich oft zusammengearbeitet und ich hoffe, dass das heuer was wird und ich hoffe, dass der dann... Ich schaue aber auch mit vorsichtiger Vorfreude auf den Film, aber anscheinend ist der Plan, dass die Cartoons jetzt wieder gezeichnet werden und zwar von Hand.
Ja, cool. Bin ich gespannt.
Irgendwo in Korea, in Südkorea.
Ja, ja, neben im Simpsons Animationsbüro werden sie gezeichnet. Ja.
Sehr cool, also Roger Rabbit war immer einer meiner Lieblingskinderfilme.
Ja.
Und bin ich gespannt, ob er mir mit 40 auch noch gefällt. Gut, dann haben wir noch Computerspiel. Mhm. Da ich heute sehr viel ähnliche Themen, ist es bei mir ein Rollenspiel, nämlich Hogwarts Legacy. Was ihr davon schon was gehört habt.
Ja.
Hogwarts Legacy ist ein Open-World-Action-Rollenspiel. Kommt auf alle Konsolen raus, also alle und PC. Also alle Konsolen, also PlayStation, Xbox und PC. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC, genau. Und es geht eben darum, es spielt im 19. Jahrhundert im Harry Potter-Universum. Es ist quasi ein Prequel zu die Bücher. Und
spielt es auch vor Fantastische Tierwesen, oder?
Es spielt auch vor Fantastische Tierwesen, genau. 1800 irgendwas und du bist quasi ein junger Schüler, da kannst du natürlich deinen Charakter zusammenstellen am Anfang, der verspätete Einladung in die Schule nach Hogwarts erhält. Du bist dann quasi in Hogwarts, kannst dann aussuchen, in welchem Haus du bist und hast dann auch, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, Unterricht und kannst dann entscheiden, in welche Richtung du deine Skills entwickelst. Also gibt es eben Potions, dann gibt es Verwandlung, dann gibt es Tierwesen, gibt es halt alles, was es im Harry Potter-Universum auch gibt. Und da kannst du da dann deinen Weg, also quasi deinen Charakter basteln. Und so wie ich das jetzt im Trailer und in die Ankündigung gesehen habe und gelesen habe, geht es darum, du startest in Hogwarts und entdeckst dann aber in einer Open World quasi ist gesamte Harry Potter-Universum. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil Harry Potter ist eines meiner Lieblingsfranchises, finde ich wirklich richtig cool, macht richtig Spaß und ich habe schon die Lego Harry Potter Spiele sehr gern gespielt. Ich meine, alle Lego Spiele sind ziemlich gut, aber die Harry Potter Spiele waren eben auch gut, weil sie auch wieder genau das machen, was sie eben was ich eben cool finde, das Universum zu erweitern, dass du an Orte gehen kannst, die du aus den Filmen zwar vielleicht kennst, aber nicht, wie gesagt, vielleicht nur kurz gesehen hast, die halt dann richtig erforschen kannst und so. Das finde ich halt immer ganz spannend. Und ich glaube, das wird dieses Spiel machen, dass man da eben das ganze Harry Potter-Universum noch ein bisschen besser und ein bisschen mehr erkunden kann. Macht wird's von, das ist das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, aber ich habe die Spiele nie gespielt. Macht wird's von Avalanche Studios, glaube ich, nein, Avalanche Software, also ist nicht das gleiche Avalanche, das Generation Zero gemacht hat.
Bitte? Das ist eine schwedische Firma.
Ja, aber die waren früher Teil von Disney Interactive Studios und die haben die ganzen Disney, die haben bis zwischen 2005 und 2015 eben nur Disney bezogene
Titel. Okay. Haben die das Tron gemacht? Das so Tron-Spiele?
Nein, die haben die ganzen Toys to,
wie heißt Toys to Life, er hat sowas gegeben.
Toys to Life Sachen gemacht.
Ja.
Okay, also die ganzen wir haben
eine Kasten. Das ist sogar Infinity auch gekostet oder so irgendwas.
Infinity hat es gekostet, genau. Das ganze Disney Infinity Zeug haben die gemacht. Und eben das Cars, das Rennspiel, Cars 3. Und ja, deswegen bin
ich. Ja, gut, aber das sind jetzt halt. Aber die Titel waren jetzt ja nicht für das, was sie sein sollen, schlecht, oder? Das waren halt einfach bloß Sachen, die mir jetzt sonst nicht so jetzt kaufen würden, oder?
Nein, ich glaube nicht, dass sie schlecht waren. Ich weiß es nicht, ich habe es nie gespielt, aber irgendwie so das Disney Infinity war für mich immer so eine unfertige Geschichte. Ich habe da eins gehabt sogar und habe das einmal probiert. Ja, da, das, aber vielleicht hat mir einfach das Spielkonzept nicht gezahlt, das kann auch sein.
Ja, beim Namen Infinity, das ist ja nie fertig.
Stimmt.
Okay.
Ja, nein, aber das, auf das bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wie ihr Harry Potter gegenüber steht, aber das kann mal wieder was werden, wo ihr auch Open World vielleicht cool findet.
Bin jetzt nicht so heiß drauf, muss ich sagen. Ich habe auch nicht alle Filme gesehen, also so bin ich.
Das ist, glaube ich, schon was, wo man wirklich, glaube ich, Fan sein muss. Also ich glaube jetzt, wenn jetzt einer nicht gelesen hat oder die Filme nicht geschaut hat, dann wird er sich jetzt das Spiel auch nicht holen. Ich freue mich schon drauf, muss ich sagen. Ich habe das auch schon ein bisschen beobachtet und auch schon davon gehört. Es hat Potenzial, richtig gut zu werden. Ich muss da immer mit einem weinenden Auge an Bully 2 denken, das ja mittlerweile, glaube ich, für immer eingestampft worden ist, oder?
Gibt es einen Artikel, glaube ich, drüber, von einer Version, die halt nie rausgekommen ist,
ja.
Die in Produktion war.
Ja, also, weil ich sage jetzt nicht, dass das miteinander was zu tun hat, aber Bully spielt halt auch auf so einer Schule, wo du dann quasi am Campus und drumherum die Welt, so das war Rockstar-Spiel für 2004, glaube ich, oder? 2004 oder 5?
Ja, relativ alt, ja.
Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das cool werden kann, das Hogwarts-Spiel. Weil das auch eben ein Setting ist, das mir gut gefällt. Und ich bin auch, Harry Potter gefällt mir auch sehr gut. Ja.
Es wird halt viel drauf ankommen, wie sie das ganze Zaubermechanik, wie sie das lösen. Ja. Das wird wichtig sein, dass sich das gut anfühlt. Dass das Zaubern cool ist und dass man die Welt, dass halt die Welt da, ich meine, die Welt ist cool, da bietet dir die J.K. Rowling, hat sich da ja wirklich was einfallen lassen. Also da gibt es genug Stories zum Erzählen und genug
aber Welt. Es bleibt dann zu sehen, ob sie die, weil bei den Filmen ist es ja so, dass man halt immer nur das sieht, auf was die Kamera schaut. Das heißt, natürlich wirkt die Welt voll und cool. Die Frage ist, ob man in einem Open-World-Spiel, in so einem Sandbox-Spiel, die Welt dann auch wirklich so mit interessanten Sachen füllen kann, dass es sich so anfühlt, wenn man einen Film schaut. Weil das ist, glaube ich, sehr schwierig bei sowas.
Ja.
Eben.
Ja.
Dass die Welt sich, also dass die Welt auch im Videospiel, wenn man sich frei bewegen kann, lebendig und cool wirkt und nicht irgendwie leer oder das war ja bei Cyberpunk das Problem, dass die Welt zwar groß war und die Stadt groß und da ein Haufen Leute am Weg waren, aber es hat sich trotzdem so angefühlt, als würden einfach Schaufensterpuppen durch die Gegend fahren. Ja, das war.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Also das, wie gesagt, ich freue mich, ich bin gespannt, was sie da draus machen.
Der Marco, was hat der?
Ja, also Ich habe zwei Titel mir aufgeschrieben. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso weniger interessiert mich eigentlich der bekannte AAA-Titel und über den ich glaube ich sogar schon mal kurz geredet habe, das ist der neue God of War, sondern ich freue mich mehr auf Earth Defense Force 6.
Oh.
EDF 6. Und das kann nur wer verstehen, der wahrscheinlich die vorherigen Teile gespielt hat. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Defense Force, die gegen so eine Alien-Invasion sich rüstet und da kommen dann riesen Ameisen und Spinnen und Riesenfrösche und Riesenroboter und alles greifen eine Stadt an und du bist mit bis zu 4 Leuten, kann man im Koop und online spielen, mit was nicht, hunderten verschiedenen Waffen gekämpft man gegen die und es klingt total banal, aber es ist einfach, das hat so einen B-Movie-Trash-Style und auch die Dialoge und sowas, die vorkommen im Spiel, das ist alles Trash. Aber es ist irgendwie total süchtig machend und lustig. Das ist jetzt echt schwierig, zum jemanden neu zu bringen, der eben damit überhaupt keine Berührungspunkte gehabt hat. Aber es ist, das ist, glaube ich, freue mich mehr als auf God of War. Du hast einen Raketenwerfer, schießt einen riesen Frosch im Kopf ab und riesen Wespen kommen aus dem Himmel und greifen die an und der Kollege von dir lässt sich am Panzer gerade liefern und steigt ein und ballert so ein riesen Godzilla-Monster. Die Schuppen weg, also das ist toll.
Hey, das klingt nach etwas, für das Videospiele erfunden worden sind. Hey. Das ist doch was, ja, das ist doch was kein anderes Medium präsentieren kann, oder?
So. Das ist so. Für das gibt es Computerspiele.
Ist das nur PC oder wird das irgendwann einmal für die Konsole?
Es ist sogar ursprünglich ganz lang ist es nur auf PlayStation rausgekommen, weil es halt so Japan-exklusiv war. Und ich glaube, seit Teil 4 ist es dann auf den PC gekommen, aber meistens viel später als die Konsolenversion. Und es ist für das Jahr angekündigt und kann sein, dass das PC-Version sogar erst nächstes Jahr, also 2023, kommt.
Okay, aber jetzt muss ich noch fragen, das ist schon, da gibt es aber schon einen Story-Modus, oder? Das ist nicht nur ein Multiplayer, okay. Mhm.
Das ist, ich glaube, also bis jetzt war die Story immer 100 Missions und das fängt halt total banal an mit, aber wir müssen da aus unserer Base raus und werden angegriffen bis zu, der Riesengodzilla greift uns an, aber unsere Wissenschaftler haben noch keinen Namen für den gefunden. So, also die Story ist nicht unbedingt wichtig, aber lustig.
Okay. Ja, ich weiß, du hast mir schon einmal davon erzählt und ich finde das auch ziemlich cool, aber kann man schon vorstellen, dass das sau viel Spaß macht. Das klingt echt sau cool.
Ja. Und das ist es. Mhm. Mehr brauche ich nicht das Jahr.
Was ich beim Vorgeblenken noch fragen wollte, hast du auch wieder Battlefield gespielt über die Feiertage?
Ja, ich spiele immer mal wieder Battlefield. Ist gepatcht so ein bisschen, es spielt sich alles ein bisschen besser. Sie müssen schon noch ein paar Sachen machen, aber ich habe immer noch Spaß, ja.
Aber der Zustand vom Spiel ist mittlerweile schon besser, wie am Anfang.
Ja, ist auf jeden Fall besser, als es beim Launch war. Ja. Okay. Aber für alle, die noch ein bisschen, die wirklich ein super poliertes Spiel haben wollen, die werden vielleicht noch ein bisschen warten müssen.
Okay. In meinem Fall ist es ein Spiel, das bei den Game Awards vorgestellt worden ist, und zwar Nightingale. Habt ihr das schon davon gehört?
Ist es das mit dem Katzendetektiv?
Na?
Ist es das, wo das Herbstblatt die Farben ändert, so artsy-fartsy-mäßig und daraus eine Story generiert wird?
Den Trailer hätte ich zumindest nicht gesehen.
Nein, ich habe es mir gerade erst ausgedacht, aber das könnte passen zu dir.
Als Herbstfan, was der Michi meint, ist glaube ich Stray. Das ist die Katze mit dem Rucksack, die durch die Cyberpunk-Welt spaziert.
Nein, ich habe auch das Black Cat.
Ah, nein.
Das gleich krass.
Ist Nightingale jetzt, was so ausschaut, als wenn so Puppen so in... Wie beschreiben wir das am besten? Puppen.
Na, es ist es ist so ein Open World Sandbox Survival Game. Und über das Genre haben wir ja heute schon ausführlich geredet. Und was ich so gesehen habe und was ich so gelesen habe, könnte es bei mir die Lücke füllen, die Fallout 4 hinterlassen hat und Fallout 76 nicht geschlossen hat. Das ist vom Inflection Games. Das ist hat der Ex-BioWare-Chef gemacht, der Aaron Flynn. Und der hat dementsprechend auch viele Veteranen aus seinem...
Aaron Flynn
heißt der.
Okay, ja. Aaron Flynn ist da. Robin Hood.
Stimmt.
Egal.
Der ist es nicht. Ja. Der entwickelt keine Spiele mehr. Ja, es ist ein Open World Sandbox Survival Game und das Genre, das dem angesiedelt ist, ist ziemlich interessant. Wenn ich das Genre heißt, Gaslamp Fantasy. Das ist so eine Mischung aus viktorianischem Stil mit Steampunk, aber auch Magie und so Fantasy-Wesen.
Da spiele ich ein cooles Pen & Paper dazu.
Ah!
Zu dem Thema.
Ja. Von wem ist denn das?
Keine Ahnung, von so einem Freak aus Innsbruck. Der heißt wie Pokémon. Enton oder so.
Wow, wenn es dir mal, wenn es von Blood Full of Tales echt mal was zum. Oh, ich bin gespannt, da will ich nicht zu viel verraten. Auf alle Fälle ist ja, der Michi weiß ja eh, dass ein bisschen was schön. Es wird ja schon geredet. Auf alle Fälle geht es um Realm Walker. Die sind auf dem Weg in die letzte von Menschen besiedelte Stadt, nämlich Nightingale. Und ein großer magischer Unfall hat sehr viele Teile von der bekannten Welt zerstört. Und die Realm Walker müssen jetzt durch Tore zwischen verschiedene Welten hin und her wandern und müssen eben Monster bekämpfen. Man muss eine Basis aufbauen, man muss Rohstoffe sammeln. Es gibt da Rüstungs- und Waffenbau-Mechanik. Es können Spieler, also das ist so Shared World, glaube ich, heißt das. Es können andere Spieler können in die eigene Welt kommen, mit einem da zusammen spielen. Ja, und das vom Stil her, wie das ausschaut, hat es mich voll angesprochen. Mir taugt das Setting voll. Es schaut so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Dishonored und Carnival Row. Also wenn man das, was man von der Stadt der Menschen gesehen hat, schaut es ein bisschen aus, eben wie die Guy Ritchie Sherlock Holmes Filme, so ganz
ziemlich cool aus,
übertriebene viktorianische Gebäude und so. Ja, und wie gesagt, was ich so gesehen habe und was ich so gelesen habe, da freue ich mich schon voll drauf. Leider schaut es so aus, als ob das momentan für 2022 nur als Beta rauskommt und auch nur für den PC, glaube ich. Aber wenn die Kritiken dementsprechend sind, dann ist heuer vielleicht das Jahr, wo man Gaming-PC zulegt.
Okay, oder den
Steam Deck,
ja, das.
Das war bei mir.
Wobei das
bei
wird, mir wird auf man der Liste. Heuer kann es mehr kriegen, oder? Der Michi und ich haben uns ja ein bisschen unterhalten, ob wir uns ein Analog Pocket zulegen sollen. Und
sind nicht alle Pockets analog? Also ich habe es gerade getestet bei der Jean. Ja, ist alles analog.
2022 Gag-Jahr.
Geht schon gut bergauf.
Und ich bin jetzt auf der Warteliste für, ich glaube, Lieferung 2024 oder so, wenn ich jetzt bestellen würde.
Was? Ja. Das ist ein Witz, oder?
Echt? Okay. Ja. Also da ist...
Dann habe ich halt keinen Analog Pocket.
Ja, ja, das ist schon zwei da. Jean.
Ah, für unsere Geburtstage. Voll cool.
Mann. Ja, dann kannst du beide mal die Hände reintun.
Können wir dann unsere alten Gamerspiele in Markus Pocket da und mal schauen, wie sie da mal schauen, wie sie da
abwärmen. Wie ein Minenzuchschnuller.
Nein, das hast du aber cool an. Das ist ja echt ganz, das ist ja echt geil aus. Coole Welt finde ich auch ganz spannend.
Ja, es ist halt bei Fallout 4 hat man das, was viele irgendwie so unnötig oder blöd gefunden haben, nämlich der Basenbau, der hat mir voll gut gefallen. Also ich habe das voll geliebt, durch die Fallout-Welt zu streifen und Ressourcen zu sammeln, dass ich mein Dörfel schöner herrichten kann. Mhm. Es hat halt keinen Zweck gehabt fürs Spiel. Und in dem Trailer schaut es irgendwie so aus, als ob da wirklich so Horden von Monstern nachher die Basis angreifen. So ein bisschen Seven Days to Die-artig, so wie es der Marco beschrieben hat. Es wird jetzt aber, das ist jetzt nicht bestätigt, das schaut mir im Trailer so aus, weil man halt sieht, wie so eine Horde Monster eben die Basis angreift und so ein Riese dann über so ein Haus kaputt schlägt, das man gebaut hat. Ja. Und was ich auch noch nicht weiß, ist, ob man das alleine spielen kann oder ob das zwingend Multiplayer ist, so wie es.
Nein, steht, also auf der Website steht alone oder mit Freunden.
Ja, dann wird schwierig.
Adventure alone or unite with other players.
Ah ja, okay. Und was, ja, was halt noch anscheinend bei dem Spiel ziemlich groß geschrieben wird, ist die Story. Also man kann da durch die Welt streifen und kann eben dann Story-Elemente entdecken, die sich dann quasi, wenn man ihnen nachgeht, so ein bisschen eine größere Story entfalten. Und das ist ja bei so Open-World-Survival-Spiele oft da wird nicht, oder ist immer ein bisschen schwach, was das angeht. Ja, wie gesagt, wenn das heuer was wert hätte und wenn das gute Kritik reinfährt, dann überlege ich mir echt, ob ich mir nicht einen Gaming-PC zulege für das.
Ja, kannst du für uns antesten. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine Runde machen sollen, weil wir jetzt doch schon wieder relativ lang in sein.
Ich glaube, das ist genug.
Aber ich würde, bevor wir jetzt zum Ende kommen dann, weil der Marco schon keinen Bock mehr hat.
dahinter schon wer tot vom Sitzen.
Ja, noch gern eine Nennung. Honorably Menschen nennt man das, glaube ich. Ich würde das gerne noch ein Spiel nennen, über das ich gestolpert bin und das ich gerne ein bisschen pushen will, weil ich es wunderschön finde. Und richtig
Game.
Cool, es kommt erst außer, es ist von...
Nix, es ist nicht Marco the Game.
Es ist von Wishfully, ist ein schwedischer Indie-Entwickler und Thunderful Publishing bringt es raus. Es heißt Planet of Lana und dabei ist ein Side-Scrolling Jump-and-Run-Puzzler und man spielt ein junges Mädchen, das mit so einem Art Katzenwesen auf einer Rettungsmission durch eine Welt ist, die eigentlich komplett im Einklang ist, aber dann irgendwie durch fremdartige Kreaturen und Maschinen bedroht wird. Und es ist mit handgezeichnet und es schaut richtig, richtig schön aus. Und es ist eben so ein Rätselabenteuer und was in so eine größere Science-Fiction-Saga eingebunden ist, die sich über Jahrhunderte und Galaxien erstreckt. Und kommt jetzt 2022 raus, ist gerade auf der Steam Wishlist und es schaut einfach super schön aus. Ich glaube, das finde ich so cool, das will ich jetzt pushen. Und was noch cool ist, ist da bei der Thunderful Game Show, also dem so Game Show, da hat der Mark Hamill hat da dieses Spiel.
Was?
Mark Hamill. Also niemand geringerer wie Luke Skywalker.
Wo ist da die Connection?
Keine Ahnung. Aber der hat jedenfalls bei der Thunderful World Show hat er eben quasi Spiel präsentiert. Und das ist natürlich mega cool.
Okay.
Und da kann ich das Video kann man vielleicht auch mal da irgendwie sharen auf unserem Social Media Account. Finde ich aber ganz cool. Also das auf jeden Fall anschauen. Ich bin auch mit den Entwicklern, habe ich mir schon angeschrieben, dass wir sie eben gerne ein bisschen pushen daten. Und die sind super, haben wir gleich zurückgeschrieben, dass sie es cool finden. Und ja. Deswegen schaut euch das einmal an. Ist auch unbezahlte Werbung für das Spiel. Ich finde es einfach so schön und ich bin einfach so ein Fan von so kleinen Spielen mittlerweile. Die, wo man sich einfach hinsetzt und sich ein bisschen in der Welt verliert für eine halbe Stunde und dann wieder was anderes macht. Das
sag nochmal den Namen, bitte. Ich hab's verpasst.
Planet of Lana.
Planet of Lana.
Danger genau. Zone.
Es ist ziemlich, genau.
My honorable mention, die ich noch machen möchte, ganz kurz.
Okay.
Na, sorry, sag.
Na, okay, dann machen wir doch noch eine Runde. Entschuldigung.
Bei Honorable Menschen ist Dying Light 2 von Deckland. Kommt nämlich zu meinem Geburtstag raus am 4. Februar.
Wow, wie er das noch droppt. Hey.
Und da habe ich.
Du kriegst es von mir, okay, verstanden.
Yes! Und da habe ich nämlich gute Gaming-Erinnerungen mit Marco.
Du kriegst ein Spiel zum 40er. Was hast du zum 40er gekriegt, Marco?
Car-Game.
ich bin mein 40er gekauft. Was hast du gekriegt, Moment?
Ach Gott, ja, das ist. Man muss dazu sagen, damit es richtig lustig, damit es richtig traurig, nicht lustig, sondern richtig traurig wird, ich habe das Geburtstagsgeschenk von Michi jetzt seit Monaten.
Ich sage nur Mai.
Schon seit Monaten aufgegessen.
bei mir daheim, aber der Michi kann sich freuen, weil es wird immer nur mehr wert mit der Zeit. Ja.
Die Sachen dort, die schimmelt so, so richtig schön vor sich hin. Ja. Na, Dying Light 2, ja, das bin ich auch, habe ich sonst noch nie gespielt, bin aber gespannt.
Ja, weil da ist auch wieder Crafting und Open World, also das sind so, das ist etwas, was ich gern mag.
Ich würde voll gern,
Crafting und Open World, das muss drin sein in dem Spiel.
Wenn wir wieder mal zum Sachen, die man im richtigen Leben nicht machen kann. ich finde, wir sollten, wenn wir es wieder mal, also wenn ich bin, vor allem der krankende Part, wieder mal gemeinsam zocken, dann würde ich echt gerne das Seven Days to Die mal probieren, falls das irgendwo auch möglich ist, mit Konsole zu verknüpfen, aber ich glaube nicht, dass es geht.
Gell? Nein, momentan geht es nicht.
Okay, müssen wir uns so ein Steam Deck endlich zulegen.
Da geht's.
Ja, genau.
Sehr gut. Ich war jetzt schon wieder sekundenlang weg, glaube ich. Ich hoffe, es könnt ihr mich noch hören.
Ja, ja. Mein Handy noch.
Das mit Geburtstag ist hochgegangen, ja.
Und okay, gut. Und bevor ich dann noch in der Postproduktion noch mühsame Stunden auf mich nehmen muss, weil ich das wieder matchen muss, lassen wir es jetzt lieber.
Ja, honorable mention ist der Michi, der das schneidet. Bester Mann.
Ja. Danke. Most valuable player.
Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich baldigst. Und ja, an euch da draußen, danke fürs Supporten. Folgt uns auf Instagram, unser Instagram-Account, kann noch viele Follower brauchen. Ganz wichtig, reviewt oder ratet uns auf Spotify bitte. Da kann man in der App und auch Desktop direkt unterm Titelbild unserer Show kann man 5 Sterne vergeben. Ich glaube, es gehen nur 5 Sterne, weniger geht
bei uns gehen nur 5 Sterne, bei anderen Podcasts gehen aber bei uns gehen nur 5 Sterne.
Wir freuen uns drüber. Danke für die Treue und einmal jetzt schon gutes neues Jahr. Gesund bleiben, viel Erfolg und bis bald von mir.
Ja, ich schließe mich da an. Es hat sau viel Spaß gemacht, wie immer. Es ist wirklich eine Mammutaufnahme dieses Mal, aber wir haben ja seit Weihnachten viel Redebedarf jetzt angestaut, der sich jetzt entladen hat in die über 2,5 Stunden, die es jetzt sind, glaube ich, gell? Und ich möchte mich da auch anschließen. Folgt uns auf Instagram. Das sage ich als erstes, bevor ich sage, habt ein gesundes und ein schönes 2022. Auf Spotify habe ich gesehen, dass der Joe Rogan ungefähr 35.000 Bewertungen hat. Wir haben momentan 12 und das finde ich nicht schlecht.
Ja.
Das ist
immerhin zwar mehr, wie wo ich letztes Mal reingeschaut habe.
Sickschiss. Ja, falls ihr es noch frei habt, noch einen schönen Urlaub. Falls es schon wieder im ernsten Alltag ankommen seid, wünsche euch ein gutes Ankommen in der richtigen Welt, aus dem Weihnachtsdaumel heraus. Ja, ein schönes, ein gutes neues Jahr noch einmal, ein gesundes und bis zum nächsten Mal.
2022 wird super. Der EDF deploys.
Yes!
Yes, danke Marco.
Das war's, danke.
Und haltet Ausschau, auf Patreon wird vielleicht was von uns kommen. Aber dazu mehr in unserem Social Media Account. Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.